Wait. Entschuldigung, mein Lieblingszitat aus dieser Folge.
Okay, Andi. Heute darfst du mal mitmachen. Komm mit rauf aufs Panel. Ist in Ordnung.
Ach, danke.
Angeschnallt?
Ja, klar.
Okay, dann fangen wir an, oder?
Ja, bitte.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Jingle von irgendeinem Podcast, möchte ich mal ganz neutral sagen an dieser Stelle.
Es funktioniert weltweit.
Ja. Also es funktioniert auch in Folge 2 unserer neu aufgelegten Lieblingsfolgen immer noch wahnsinnig gut. Toll.
Es hat übrigens noch niemand herausgefunden, auf welches Franchise hier noch angespielt wird.
Stimmt, das hattest du gefragt. Ne? Das habe ich gar nicht mehr verfolgt.
Ja. Das war ein Gewinnspiel. Es hat auch jemand etwas vorgeschlagen, beziehungsweise zwei Leute haben es vorgeschlagen, aber bis jetzt hat es noch niemand herausgefunden. Ich gebe einen kurzen Tipp. Es ist im letzten Part, im TNG-Part, der übrigens so ein bisschen Karnevals-Vibes hat.
Ich weiß, was du meinst. Alaf. Ja, gut, warum nicht auch? Ist alles drin in diesem Vorspann, ist alles drin.
Achtet auf die zweite Gitarre. Die zweite Gitarre im TNG-Part. Mal gucken, ob ihr es rausfindet.
Und damit herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel für eine weitere Lieblingsfolge. Ob von uns, werdet ihr noch herausfinden. Nichtsdestotrotz, auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Und es handelt sich um die Folge Dr. Begier, I presume. Oder Dr. Begiers Geheimnis? So ungefähr, ne? Mhm, Dr. Ja, Begiers Geheimnis, ne? Und es ist die 16. Folge der 5. Staffel Deep Space Nine. Und die haben wir uns angeschaut, weil wir bestechlich sind, das wisst ihr.
Ja.
Und weil uns Aizun die ans Herz gelegt hat, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal die Nachricht vorgelesen habe.
Weiß ich nicht, mach's einfach nochmal.
Komm, ja, genau. Ich glaube, ich habe nur zusammengefasst. Sie schrieb auf jeden Fall schon vor geraumer Zeit: Hallo, liebes Discovery Panel. Bin kürzlich erst auf euren Podcast gestoßen, finde eure Besprechung zu den Star Trek-Serien wirklich unterhaltsam. Damit hat sie schon mal gewonnen. Das war der Einstieg in vieles, ja.
Das ist richtig.
Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder eine DS9-Folge besprechen würdet. Zum Beispiel Dr. Begiers Geheimnis. Da ihr offenbar auch an Süßen, ich weiß gar nicht warum, aber sie hat Süßen in Anführungszeichen gesetzt. Also ich bin da, also ich finde süß ist völlig zutreffend. An süßen Sachspenden interessiert seid, würde ich euch als kleines Dankeschön türkische Süßigkeiten zukommen lassen. Viele Grüße aus Berlin, Aizun. Ja, damit war es dann klar, ne?
Ich freue mich schon, ich freue mich auf jeden Fall. Aber süße Sachspenden, könnten das eigentlich auch so kleine Welpen sein und sowas?
Dann wäre das süß in Anführungszeichen angebrachter, oder? Obwohl, das ist auch Quatsch, weil Welpen sind auch süß, ne? Also ohne.
Ja, ganz offensichtlich.
Ja. Also nicht, dass du uns jetzt herzhafte türkische Süßigkeiten zukommen lässt, obwohl türkische Süßigkeiten sind immer so süß, dass sie eigentlich doppelt süß heißen müssen, ne?
Türkische Köstlichkeiten, herzhafter Art, finde ich übrigens auch ganz gut.
Finde ich auch in Ordnung. Ich weiß noch nicht, ob sich das dann hält auf dem postalischen Weg von Berlin nach Köln.
Ja? Wenn jemand Baklava in so ein Paket packt, dann weiß ich auch nicht, ob sich das hält auf dem Weg von Berlin nach Köln oder wie das Paket nachher aussieht. Ja, aber natürlich. Gut.
Du wirst dir was einfallen lassen, Aizun, weil hier ist deine Folge und wir besprechen sie Gern wegen den Süßigkeiten. Wir besprechen sie aber auch gern ob ihres Inhalts. Kann ich schon mal so vorausschicken, weil es ist eine Folge, die mindestens Diskussionsgrundlage multiple bietet.
Ja, und da habe ich einiges rausgesucht, lieber Sebastian, für dich.
Mhm. Nur für mich?
Oh. Ja, nur für dich. Ich muss ja jetzt sagen, ich darf jetzt mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ne?
Ja,
so.
lass mal Katzen aus dem Sack. Aus dem Sack.
Genau. Ich arbeite gerade an einem anderen Podcast-Projekt. Hm? Darf ich so sagen?
Hm? Das klingt, also du, nicht nur an einem, ne? Ist ja, diese Woche bist du noch mit den untoten Nerdizisten unterwegs gewesen. Und, aber du meinst so an einem richtigen, neuen, eigenen, sowas Richtiges.
An einem richtigen, neuen, eigenen Podcast-Projekt. Und da übernehme ich ja deine Rolle.
ihr habt schon eine Folge produziert, ne? so testweise, ne?
Ja, genau. Wir produzieren ein bisschen vor und schauen mal, wie der Flow so ist und das wird sehr, sehr schön, glaube ich.
Dann erzähl mal, wie fühlst du dich in meiner Rolle?
Ich fühle mich sehr, sehr gut. Es geht für mich darum, popkulturelle Lücken zu füllen. Ihr habt öfter schon gemerkt, während der Aufnahme im Discovery Panel, dass ich einige popkulturelle Lücken habe.
Sogar im Gegensatz zu mir. Und das müsste, also das ist, also das, das, aber in dem Fall übrigens nicht.
Nee, in diesem Fall nicht. In diesem Fall hast du diese Lücke auch. Ja. Aber deswegen bist du potenziell auch ein HörerInnenkandidat. Mhm. Denn es ist ein Projekt, in dem wir versuchen werden, popkulturelle Lücken grundsätzlich zu füllen in einem bestimmten Bereich. Soll ich schon sagen, in welchem Bereich?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch so trommelwirbelmäßig irgendwie, vielleicht dann noch auf Twitter, so mit Release des neuen Accounts und so, dass man also irgendwie so dann noch so kleine Hints gibt und so. Oder?
Nein, ich mache schon mal die Andeutung, worum es gehen wird. Damit ist das Konzept noch nicht hundertprozentig erklärt. Es gibt ein sehr, sehr ausgefeiltes Konzept, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber das grundsätzliche Konzept, ne, das Formatradio und sowas, ne? Also Gaming, die besten aus. Hits der 90er, nur ohne GEMA-Lizenz. Und das grundsätzliche Konzept ist, ich habe keinerlei Ahnung von Marvel-Filmen und ich habe seit es Marvel-Filme gibt, das Problem, dass ich nicht mehr ins Kino gehen kann, weil ich keine Ahnung von Marvel-Filmen habe und die irgendwie so alle miteinander verzahnt sind und ich deswegen nur den halben Spaß daran hätte.
Ich möchte nur mal gerade ganz kurz noch, damit das Gleichnis jetzt hier, was so im Raum wabert, willst du damit sagen, wenn du da meine Rolle hast in diesem Podcast, dass ich in diesem Podcast, in dem wir uns gerade befinden, die Rolle einnehme, dass ich keine Ahnung von Star Trek habe, sag was Falsches und ich stehe auf und gehe.
Ich habe eine gewisse Analogie aufgemacht und ich möchte dir jetzt nicht weiter erklären. Also, dieser Podcast ist dafür da, für die Leute, die jetzt sagen, Marvel, das Problem ist natürlich, dass das da schon eine große Geschichte gibt und man da irgendwie nicht mehr richtig reinkommt. So wie ich, die Menschen werden an die Hand genommen mit mir zusammen. Und wir führen sie durchs gesamte Marvel Cinematic Universe.
Also damit hast du...
Beziehungsweise wir führen, das ist Quatsch. Wir werden geführt. Ne? So.
Also wer euer Padawan ist, das wird dann der große Knalleffekt, ja?
Das wird der große Knalleffekt, genau. Ja. Es ist nicht Jean Pütz, kann ich sagen. Ausschlussverfahren, man muss immer mal einen Namen droppen, der es nicht ist. Und dann gucken wir mal.
Ja, bleiben nur noch ein paar Milliarden übrig. Du hast recht, damit triggerst du mich auf jeden Fall. Also das spricht mich inhaltlich auf jeden Fall an. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass nachdem ich hier beruflich quasi, ja, 2 bis 3 Stunden in der Woche deine Stimme höre und dann im Zweifel noch darüber hinaus privat oder halb privat oder niemand weiß ja, was das ist, was wir hier machen eigentlich, ehrlich gesagt, dass ich mir dann nochmal 2 Stunden Podcast anhöre von dir, oder?
Es wird auch nicht 2 Stunden sein, das Ding ist ein bisschen formatierter, ne? Es ist nicht so freies Radikal hier, wie das Discovery Panel. ihr werdet davon hören, demnächst wird der Marvelous Marvel Mittwoch ausgerufen, habe ich mir gerade überlegt. Und wir werden demnächst an einem Mittwoch, werdet ihr mal die Podcatcher im Auge haben müssen, wobei ihr da noch nichts abonniert habt, deswegen wird im Podcatcher nichts passieren, aber ihr werdet mal die Social Media Kanäle im Auge haben müssen, da wird einiges passieren. Auch auf unseren Social Media Kanälen, die ich natürlich schamlos nutzen werde für schamlose Cross-Promo.
Das werden wir sehen, bis dahin habe ich die Passwort Zugangsdaten geändert.
Bitte nicht. Mir fällt kein Argument ein.
Möge der Schnellere gewinnen, ne? Mal gucken, wer jetzt als allererstes gerade das Browserfenster öffnet.
Verdammt. So, das war der schamlose Cross-Ankündigungs-Promo-Move.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt tatsächlich auf das, was da kommen wird. Und komm, in die erste Folge höre ich rein.
Hervorragend, das freut mich sehr. So. Und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen auf Feedback im Discovery Panel, würde ich sagen.
Ja, wenn du dich jetzt noch mit diesem Podcast abgeben möchtest, dann bitte.
Mehr als je zuvor. Ich bin vollständig motiviert, gerade nach dieser Folge hier, also die ich hier vorbereitet habe. Wir haben aber auch durchaus Feedback auf die letzte Folge bekommen. In der letzten Folge haben wir The Inner Light besprochen, eine der Lieblingsfolgen von vielen Menschen da draußen.
Sehr vielen. Und auch eine der Top Essential und ich war Top noch was und ich weiß, wie viele Tops du da vorgelesen hast letzte Woche. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja.
10 Essential Episodes. Übrigens, das hier, die wir jetzt heute besprechen werden, ist keine der 10 Essential Episodes.
Interessant.
Das heißt aber erstmal nichts, weil DS9 hat wirklich sehr viele Essential Episodes, die man da nennen könnte. Aber was wollte ich sagen?
The Inner Light, genau.
The Inner Light.
Genau. Feedback. Es ist tatsächlich nicht so viel passiert, wie ich gedacht hätte, dass passieren wird. Aber auf Twitter wurde so ein bisschen mehr diskutiert. Ne? Ich habe gedacht, unser Blog wird platzen nach dieser Folge. Ist es nicht.
Ist es nicht, tatsächlich. Aber wir haben tatsächlich eine sehr, sehr schöne Audionachricht bekommen. Und darauf würde ich das Feedback heute mal konzentrieren, weil die so toll ist. Ich habe mich sehr gefreut und habe der Person, die diese Nachricht angesprochen,
ja,
durchgesprochen, rübergeschickt, habe ich auch gedankt, weil ich musste sehr lachen.
Bevor ich das starte, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass die Idee der Folge ja eigentlich ganz gut ist und vielleicht auch die Idee der Ursprungsfolge, so wie sie mal gedacht war, bevor es halt die Lebensgeschichte wurde. Da hat Dancing Vulcan nämlich bei uns im Blog was geschrieben. Es ist nämlich nicht mal ein Blog. Einen Kommentar geschrieben unter unsere Folge. Das wollte ich nur noch mal gerade kurz in unsere Gehirne mit einpflanzen, damit wir es vielleicht irgendwann noch mal erinnern. Weil wir ja gesagt haben, es wäre ja irgendwie ganz cool, wenn sowas auch als Mahnmal oder so, ne, ich meine, es ist ja, ne, also wenn es halt noch ein bisschen mehr genutzt würde, diese Idee. Und er schreibt, oder sie, das weiß ich nicht, es gäbe zum Beispiel das Erinnern von Voyager, Staffel 3, Episode 6, das wohl ähnlich funktioniert. Ich kann mich jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig daran erinnern, an das Erinnern, aber vielleicht, wenn ich sie sehen würde. Und ich meine, RCS hätte noch von einer zweiten Episode, aber die sehe ich gerade nicht gesprochen.
Ich weiß nur, dass wir auch auf Twitter mehrfach die Erwähnung bekommen haben, dass es da diese Voyager-Folge gibt. Und ich habe sie auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Vielleicht ist das
dementsprechend, genau. Also nach meinem DS9-Rewatch muss auf jeden Fall ein Voyager-Rewatch kommen, damit ich solche Episoden dann nochmal auf dem Schirm habe.
Ja. Weiß ich nicht mehr. Ihr könnt uns ja vielleicht mal sagen, bevor wir jetzt mühselig Mary Alpha öffnen müssen, um zu gucken, worum es da nochmal schnell ging, vielleicht könnt ihr uns sagen, ob das ein Lieblingsfolgenkandidat wäre aus eurer Perspektive, dann können wir das ja mal auf irgendeine Liste schreiben, auf irgendeine.
Genau, denn wir wollten ja auch noch gucken, wie viele Lieblingsfolgen denn wir eigentlich in den einzelnen Serien gemacht haben.
Ah ja, stimmt, genau.
Ich habe das tatsächlich mal ein bisschen sortiert, deswegen kann ich dir das jetzt sagen.
Ach, wirklich?
Ja, bei DS9 war es tatsächlich eine in der ersten Folge und danach nur noch ab der fünften Folge.
Ach,
sehr spannend. Ja. Und es sind 8 mit dieser hier heute.
Mhm.
Bei Enterprise sind es 3.
Mhm.
Es war ein Film. Ne?
Mhm.
Bei TNG sind es tatsächlich 11.
Ach, guck mal an.
Bei TOS sind es 3.
Mhm.
Und bei Voyager sind es 4.
Okay, das heißt, Voyager und TOS und naja, eigentlich auch Enterprise sind deutlich unterrepräsentiert.
Genau. TNG ist deutlich überrepräsentiert. Das ist vor allen Dingen dir zu Lasten zu legen, denn du wolltest immer wieder über TNG reden. Damit ist jetzt erstmal Schluss. 11 Folgen, das muss reichen.
Das ist bitter. Aber gut.
Naja, mal gucken.
Ich sehe es ein.
Vielleicht fällt uns da noch was ein.
Ja, ich meine, wir müssen ja jetzt hier auch nicht, müssen ja jetzt nicht zwangsläufig, aber klar, ich hätte auch nochmal Bock, irgendwie über eine TOS-Folge zu sprechen. Das ist tatsächlich ewig hergefühlt. Und Voyager geht für mich eh immer. Also ich,
aus der Pistole geschossen, was war die letzte TOS-Folge, die wir besprochen haben?
Die habe ich sogar vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, da gibt es so seichte Parallelen zu Star Trek Picard, die mit den Robotern, mit den Androiden, wie hieß sie denn?
What a little girl's made of.
Richtig.
Sugar and spice and everything nice that the what little girls are made of.
Schön.
Mach mal unser Audio-Feedback.
Sebastian hat uns eine Nachricht geschickt.
Danke.
Hallo, liebes Discovery Panel. Es grüßt Sebastian. In Bezug auf eure letzte Lieblingsfolgenbesprechung, The Inner Light, die übrigens großartig war, aber das versteht sich ja von selbst, hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Die Auswirkungen einer Supernova auf einen Planeten in ihrer Umlaufbahn sind innerhalb eines Menschenlebens definitiv nicht spürbar. Zumindest am Anfang, wenn sämtliches Leben noch nicht durch die Strahlung komplett verglüht ist. Das heißt, der Zeitraum zwischen, ui, das ist jetzt aber schon der dritte heiße Sommer in Folge, bis hin zu, oh mein Gott, die Strahlung der Sonne vernichtet alle Nährstoffe im Boden, ist eher im 5- bis 6-stelligen Jahresbereich zu verorten. Und so alt wird nicht mal Jean-Luc. Also gehe ich davon aus, dass die Sonne kein konkretes, sondern eher ein abstrakteres, die gesamte Kulturgeschichte umfassendes Leben generiert hat, was ja auch die technologische Diskrepanz der Resikaner zwischen Alter, wir haben nicht mal Telefon, bis zu wir sind in der Lage, eine Sonne ins Weltall zu schließen, die die hochkomplexen neuronalen Strukturen einer uns bis jetzt unbekannten Spezies so aufbrechen kann, dass man innerhalb von 25 Minuten Erinnerungen eines ganzen Lebens anhäuft, besser erklärt. Oder es war einfach Lazy Writing. Bis dann. PS, ich nutzte in meinem letzten Feedback die Begrifflichkeit mithin professionelles Auftreten und nicht mitunter, was in diesem Kontext eher als durchaus professionell zu verstehen ist. Sprich, ich habe euch eher gegen haltlos vorgeworfene Unprofessionalität verteidigt. Ich wollte das nur klarstellen, da ich den Trigger auf Sebastians Ego durchaus an mir selbst nachvollziehen kann, muss am Vornamen liegen. PPS, auch wenn das für praktizierende Rheinländer schwer zu verstehen ist, auch Bier und vor allem Eierlikör sind Alkohol. Eierlikör.
Eigentlich gibt es dir ja gar nichts mehr hinzuzufügen.
Ich finde, Sebastian ist unser neuer Inhaltsbeter. Das ist wirklich großartig.
Ah, sehr schön, ja. Hat mir auch viel Freude bereitet. ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. Aber die Geschichte mit der Nova oder der Supernova war auf jeden Fall erhellend.
Oh je. Ich finde das einen total schönen Gedanken, dass das so als abstrakte Bedrohung irgendwie im Raum stehen sollte und grundsätzlich irgendwie vielleicht auch so eine zeitliche einen zeitlichen Ablauf irgendwie verändern soll. Keine Ahnung, ich kann das gerade nicht richtig ausdrücken. Sebastian hat das perfekt ausgedrückt. So. Also ich finde das einen guten Gedanken, bitteschön.
Aber es gibt so ein paar Punkte, die eher für Lazy Writing sprechen würden, ne? Weil Jean-Luc ja zum Beispiel sagt seiner Tochter, also Dings hier, Adrian, hieß er ja noch gleich. Oh Gott.
Was?
Wie hieß denn sein
Cayman?
Cayman. Cayman sagt ja seiner Tochter
Maribor,
dass sie ihr kannst du das mit jedem zweiten Wort, was ich sage, dass sie
ja,
ihr
kann ich. Hut
aufsetzen soll, damit sie besser ihr gesamtes
Leben
kann. Weil
das ist ein interessantes Podcast-Konzept, was wir hier gerade versuchen.
Die neue Art der Doppelmoderation. Ja. Intuitives Erraten des Wortes des anderen.
Improvisation. Dazu habe ich gleich auch noch was, während Dr. Bashir, I presume. Aber okay, weiter.
Was ich eigentlich nur sagen wollte, er sagt ja irgendwann an der Stelle, du heirate mal schnell lieber den Typen da und krieg Kinder mit ihm, weil leb dein Leben, solange du es noch kannst. Also das spricht ja eher für eine sehr präsente Bedrohung eigentlich, ne?
Ja. Ja.
Und das würde gegen eine 5- bis 6-stellige Jahreszahl Anzahl von Jahren so rum sprechen, die quasi noch vergehen muss, bevor die, die Sonne explodiert. Aber
zumindest in unserem Sonnensystem, ne? Also in Star Trek ist es ja etabliert, dass das durchaus ganz relativ schnell gehen kann, ne? Wenn ich dran denke, was mit der Sonne im romulanischen System passiert ist, das schien ja auch relativ schnell zu gehen. Zwischen wir bemerken das und oh Gott, wir müssen alle evakuieren.
Ja, es ist halt auch einfach nur ein schönes Bild, ne? So Sonne, die explodiert, so eine Supernova ist halt irgendwie ganz geil für eine Geschichte. Es ist irgendwie
lame. Ja, aber für die Planeten nicht so.
Nee, aber es wäre dann halt irgendwie ganz lame, wenn dann irgendwie ja sagen würde, oh Gott, das ist Anzeichen für eine Supernova. Wir müssen in den nächsten 65.000 Jahren den Planeten evakuieren. Lass loslegen.
Ja, wann wird unsere Sonne zur Nova?
Gibt es da einen Zeitpunkt? Ja, wahrscheinlich, ne?
Wann wird unsere Sonne explodieren?
Das ist jetzt bestimmt von der Seite von Xavier Naidoo oder so.
In etwa 5 bis 7 Milliarden Jahren.
Ja, wahrscheinlich trotz erhöhter Lebenserwartung kommen wir da vermutlich nicht mehr hin.
Aber es wird keine Supernova, weil unsere Sonne dafür zu klein ist. Sie wird ein roter Riesenstern, wenn aller Wasserstoff verbraucht ist. Und vermutlich wird sie dabei unsere Erde schlucken.
Flup.
Flup.
Ja, ja. Es ist wenn man in solche Sachen einsteigen, dann fängt mein Kopf immer ganz schnell zu qualmen an und dann komme ich mir immer so relativ vor, weißt du, es ist alles, dann wird es plötzlich alles so relativ, es ist so, warum soll ich morgen früh noch aufstehen und zur Morningshow gehen, warum sitze ich hier und mache diesen Podcast, warum bin ich überhaupt da, es ist doch alles relativ, es ist alles
für dich. Ja, vor allen Dingen musst du wissen, dass schon lange bevor sich die Sonne aufbläht, wird es auf der Erde ungemütlich, denn die Intensität der Sonnenstrahlung nimmt etwa um 1% in 120 Millionen Jahren zu. Hm. Also schon in 500 Millionen Jahren, so schätzen die Experten, ist die Erde deshalb nur noch ein lebensfeindlicher Felsklumpen im All.
Mal abgesehen davon kommt ja in irgendwie was 12.000 Jahren oder sowas die nächste Eiszeit. Das ist gefährliches Halbwissen, aber irgendwie sowas mit, ich meine, im fünfstelligen Bereich. Was jetzt dann dem gemessen, was du da gerade also erzählt hast, schon ziemlich bald ist. Und da könnten ja sogar noch Menschen auf unserem Planeten sein. Ja. Und das wird dann wahrscheinlich die erste wirkliche Herausforderung, wenn der Klimawandel sie nicht alle dahin gerafft hat.
Ja, also ich würde nicht mehr zu viel Klopapier kaufen, braucht man vielleicht nicht mehr.
Ja.
So.
Willkommen in der Sinnlosigkeit des Seins. Das wäre doch auch ein schöner Podcast, oder?
Ja, guter Titel.
Ja, Sinnlosigkeit des Seins. Sollen wir den jetzt schon mal sichern?
Sicher mal. Sinnlosigkeit des Seins.de. Ja.
Tippst du gerade, oder?
Ja, ja. Dr. Bashir, I presume.
Yes.
Dr. Bashirs Geheimnis.
Indeed. Ja? Ah, ja.
Sollen wir starten?
Ich bitte darum.
Ich habe für dich erstmal keinerlei Metainformationen über diese Episode rausgesucht, weil ich dir so viel über zum Beispiel einen dieser Autoren erzählen möchte. Außerdem inhaltlich mit dir sehr, sehr viel in dieser Folge diskutieren möchte.
Ich hatte es befürchtet beim Gucken.
Und erwartet. Deswegen sage ich dir mal kurz, wer das Team hinter dieser Folge ist.
Ja.
Das sind nämlich der Autor Jimmy Dix und Ronald D. Moore, der das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Natürlich fester Writer bei DS9 war. Mhm. Und der Regisseur David Livingston. Wir schieben jetzt mal die Berühmten davon. Ne? David Livingston, nach dem ist ja Picards Fisch benannt worden. Mhm. Und von dem haben wir auch schon Your Cordially Invited besprochen. Mhm. Cordially. Cordially Invited. Ebenfalls 5. Staffel, glaube ich. Ne? Oder 6.? Nee, 5. auch.
Weiß ich nicht mehr.
Und Ronald D. Moore, den schieben wir auch mal ein Stück zur Seite. Ne? Den kennen wir ja auch schon ganz gut.
Kann man in jeder dritten Folge, kannst du da irgendwas drüber nachhören.
Genau, und jetzt gerade schaue ich übrigens von ihm For All Mankind, 2. Staffel, und halte ihn weiterhin für einen ausgezeichneten Showrunner.
Ich müsste vielleicht mal mit der ersten Staffel anfangen, aber dazu bräuchte ich das Abo dieses Dienstes und ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich noch mehr Abos abschließen will.
Aber ich habe gerade ein Probeabo von Apple TV Plus und kann dir nur empfehlen, dieses Probeabo abzuschließen und dann mal schnell Ted Lasso zu gucken, weil es vielleicht die beste Serie war, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe.
Wow.
Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Also als das, was sie sein will. Sie ist eine Comedy, schreckt dich ein bisschen ab, weil es eine Fußball-Comedy ist, aber hat mit Fußball eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Okay.
Also es ist das Grundsetting, aber es interessiert eigentlich nicht, was das Grundsetting ist. Sie ist einfach unglaublich schön geschrieben. Sie rührt dich zu Tränen, aber lässt dich auch grinsen, wenn nicht lachen.
Probeabo, Apple.
Reden wir aber vielleicht jetzt einfach über den Hauptautor beziehungsweise den Story-Autor dieser Folge. Das ist nämlich Jimmy Dix. Mhm. Und ja, der heißt wirklich so. Jimmy Dix.
Der klingt wie eine Figur aus dieser DS9-Folge in den 50ern.
Ja, genau. Jimmy Dix und Vic Fontaine.
Wie hieß der Detektiv, den Picard immer gespielt hat? Hieß er nicht auch irgendwie Dixon oder so?
Dixon Hill hieß der.
Ja, genau. Ja, siehst du.
Aber Jimmy Dix wird tatsächlich mit D-I-G-G-S geschrieben. Und der ist Rekordhalter. Das ist nämlich der freie Autor, der die meisten Star Trek-Episoden überhaupt geschrieben hat.
Krass.
Das liegt aber, müssen wir jetzt zugeben, nicht an der großen Anzahl von Episoden, die er geschrieben hat, sondern vielmehr daran, dass die Star Trek-Serien immer so einen festangestellten Autorenkreis hatten. Mhm. Man könnte sagen Autorinnenkreis, aber bei DS9 war es tatsächlich mehr oder weniger eine Würstchenparty. Mhm. Und Jimmy Dix hat 7 Episoden für DS9 und Voyager geschrieben. Ja. Bei DS9 ehrlicherweise nur diese hier. Bei Voyager sind es dann eben 6 Stück. Vielleicht sind auch 2 Kandidaten für eine Lieblingsfolge dabei. Mhm. Die Omega-Direktive und Infinite Regress habe ich so vage in Erinnerung, dass die ganz gut waren.
Ja, sag mir gerade nichts, aber ja, bestimmt.
Die Omega-Direktive, da geht es, glaube ich, irgendwann darum, dass die Voyager nicht mehr besonders schnell fliegen darf oder sowas. Und dass es irgendwelche Omega-Partikel gibt, die das ganze Universum zerstört haben. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Aber vielleicht werfe ich hier es auch mit einer TNG-Folge zusammen. Das kann gut sein. Ihr werdet es in die Kommentare schreiben. Dix ist auf jeden Fall ein spannender Typ.
Ja.
Der war in Vietnam, hat danach als Feuerwehrmann gearbeitet, als Flugbegleiter, als Marinetechniker, als Security Guy. Alles Mögliche.
Mhm.
So. Und in seiner Zeit als Security Guy beginnt auch die Geschichte, die ich dir erzählen möchte.
Okay, ich lehne mich zurück, wenn du diese Stimme anschlägst.
Gerne. Jimmy Dix war nämlich Security Guy in Hollywood. Und vor allen Dingen an einem Set, nämlich am Set der Serie Renegade. Kennst du die Serie?
Renegade, war das mit diesem Typen, der auf dem Motorrad sitzt, so ein Rockertyp mit langen Haaren und...
ja.
Was?
Sehr wohl.
Sehr wohl, ja?
Ja, genau. Ich habe den Promotext für die Serie mal mitgebracht.
Ja.
Ich habe die Serie nie gesehen, aber der Promotext allein zeigt mir schon, aus welcher Zeit die kommt, nämlich Anfang der 90er. Einst war Renegade ein verdammt guter Cop. Doch als er gegen korrupte Kollegen aussagte, war sein Schicksal besiegelt. Man tötete seine Freundin und hängte ihm einen Mord an. Seitdem wird er gejagt. Durchstreift er als Gesetzloser das Land. Zusammen mit seinem Freund, dem Indianer Bobby Sixkiller und dessen Schwester Cheyenne, die ihn liebt, arbeitet Renegade als Kopfgeldjäger und versucht, seine Unschuld zu beweisen.
Klingt wie eine Serie, die ich geguckt haben könnte.
Das kann ich mir gut vorstellen. Die lief wahrscheinlich irgendwo zwischen Thunder in Paradise und
Night Rider. Thunder in Paradise? Mit Hulk Hogan.
Ja. Der Produzent von Renegade war Nicholas Correa. Und auch Correa war im Vietnamkrieg tatsächlich. Und darüber kamen die beiden ins Gespräch.
Mhm.
Jimmy Dix, Nicholas Correa. Und Jimmy Dix erzählte Correa, dass er als Kind 2 Berufswünsche hatte. Der erste war, er wollte Ground Controller bei der NASA werden.
So. Mhm. Geiler Job, glaube ich. Also weiß ich nicht, aber
ja. Kann ich mir auch vorstellen. Aber das Problem war, 1993, als das Gespräch stattfand, stellte die NASA kein neues Personal mehr ein. Das heißt, dieser Kindheitstraum war gestorben.
Okay.
Und Jimmy Dix erzählte dann von einem zweiten Kindheitstraum. Er wollte nämlich Science-Fiction-Autor werden.
Hm.
Und dann hat Correa, der gut vernetzt war, gesagt, naja gut, wenn du schreiben willst, dann schreib halt mal. Schreib mal für Renegade erstmal. Und die Geschichte, die Jimmy Dix dann geschrieben hat, fand Correa dann tatsächlich auch super. Und versprach Dix, die Story in der 6. Staffel von Renegade einzusetzen.
Mhm. 6 Staffeln hast du davon gegeben? Das ist ja krass.
Nee, leider nicht. Das Problem war, Renegade wurde nach der 5. Staffel abgesetzt.
5 Staffeln hat es davon gegeben, krass. Okay, ja.
Aber Correa wollte sein Versprechen halten. Offensichtlich ist Jimmy Dix nämlich wirklich ein sehr sympathischer Typ. Und Correa sprach dann mit einem befreundeten Produzenten, nämlich Rick Berman.
Ach.
Und Rick Berman lädt dann Jimmy Dix zu einem Pitch ein, und zwar für Voyager. Und Dix erinnert sich an seine Vietnamzeit, da war der bei der Evakuierung von Saigon auf einem der Evakuierungsschiffe, und das Schiff wurde auf der Rückreise von einem großen Fischschwarm verfolgt. Mhm. Also schrieb er dann eine Geschichte, in der die Voyager von einem Schwarm Weltall-Aliens verfolgt wird. Und die hat tatsächlich dann, ist verfilmt worden, das ist die Episode Elogium aus der ersten Staffel.
Okay.
Ja. Damit war Dix im Rennen und konnte immer mal wieder Pitches anbringen.
Geil.
Viele Pitches wurden auch nicht genommen. Und außerhalb seiner Pitches für Star Trek war Dix auch nicht besonders erfolgreich im Schreiben, ehrlicherweise. Mhm. Aber innerhalb der Star Trek Family war er sehr beliebt. Anhaltspunkte. Samantha Wildman, du erinnerst dich, die Mutter von Naomi, wurde von ihm benannt. Und Samantha Wildman war die 7-jährige Nierenspenderin für seine Frau Lynette.
Ach, krass.
Und da wollte er ihr ein Denkmal setzen und hat das gemacht mit Samantha Wildman. Dann hat er mit DC Fontana zusammengearbeitet und eine auf H.G. Wells basierende Steampunk-Serie über die HMS Victory, das Flaggschiff von Nelson in der Schlacht von Trafalgar, geschrieben, entwickelt. Leider wurde die nie umgesetzt.
Schade.
Dann hat er ein Drehbuch geschrieben für einen Star Trek-Animationsfilm namens Star Trek: Die Löwen der Nacht.
Okay.
Ein Animationsfilm, in dem die Enterprise B unter dem Kommando von Captain Sulu eine Invasion der Xinti stoppen muss.
Ah.
Und diese Xinti, also auch der Animationsfilm, wurde natürlich nicht umgesetzt, ja, sonst wüssten wir davon.
Ja.
Überhaupt hatten die Xinti es ihm aber angetan. Das ist so eine Katzenspezies, die vor allen Dingen in TAS vorgekommen sind. Roddenberry hat ja gesagt, TAS wäre nicht Kanon. Ne? Dementsprechend wären die Xinti eigentlich auch tatsächlich nicht Roddenberry-Kanon, aber durch Nepenthe wurden sie dann für Roddenberry-Track kanonisiert. Da sagt nämlich Riker irgendwann, oh, wir haben Probleme mit den Xinti, wir müssen die Schilder hochfahren. Ne? So. Jimmy Dix versucht immer wieder Xinti-Geschichten zu pitchen und wurde dabei unter anderem von Major Roddenberry und Nichelle Nichols unterstützt. Das heißt, er war wirklich beliebt in der Star Trek-Family. Hatte aber tatsächlich wieder Pech. Manny Coto hatte ihm nämlich tatsächlich versprochen, eine Episode von ihm zu übernehmen, und die hieß Kilkenny Cats. Und in der sollten die Xinti als weitere Hauptgegner für die Enterprise in Enterprise eingeführt werden. In Staffel 5.
Oh Mann, ey, das ist ja echt bitter.
Ja, der arme Kerl, der Rest ist also Geschichte. Jimmy Dix hat tatsächlich nie viel im TV geschrieben und hat andere Sachen gemacht, hat aber auch unter einer anderen eine Produktionsfirma gegründet, die so ein bisschen auch, ich glaube, Werbespots produziert hat und sowas. Also er ist irgendwie über die Runden gekommen.
Okay.
Kommen wir aber zu dieser Episode hier. Jimmy Dix hatte sie gepitcht, dem DS9-Autorenraum, und dann mehr als ein halbes Jahr nichts von den ProduzentInnen gehört. Warum? Weil er eigentlich eine ganz andere Story gepitcht hatte. Die Bashir Zimmerman-Geschichte war eigentlich nur der B-Plot. Und der A-Plot, die mich nicht rausgefunden hatte, was er gewesen wäre, hatte die ProduzentInnen offensichtlich nicht besonders interessiert. Dafür wollten sie aber gerne was aus der Bashir Zimmerman-Geschichte machen. Aber so eine Comedy-Episode mit zwei Ärzten, meinten sie, das trägt nicht. Also setzten sich René Echevarria und Ronald D. Moore hin und entwickelten die Idee von Bashirs Geheimnis. Und das offensichtlich in letzter Minute. Da gibt es Zitate von Ira Stephen Beer, der hat später gesagt, als sie an den beiden Episoden davor gearbeitet haben, hatten sie noch keine Ahnung davon, dass Bashir gentechnisch verändert sein könnte.
Geil.
Kommentar von mir dazu, und das, obwohl in den letzten beiden Folgen, die hier vorgelaufen sind, quasi klar geworden ist, dass Bashir ein paar Folgen zuvor von einem Gründerspion ersetzt wurde. Also Bashir hat eine Hauptrolle gespielt in diesen beiden Episoden, wenn auch quasi ersetzt von einem Gründer. Und in dieser Folge wurde dann quasi vom Opfer zu einer Art Täter, aber darüber können wir gleich mal diskutieren.
Ist alles drin, das ist alles drin in so einer Star Trek-Welt. Das ist, da musst du mit klarkommen.
Ja, Siddiq El-Fadil fand das nicht so toll. Den hat das sehr sauer gemacht und der hat das nachher kommentiert. Ich wusste am Dienstag nichts davon und am Donnerstag kam das Drehbuch. Wir haben am Freitag mit den Dreharbeiten begonnen. Ich war schockiert. Wir haben vielleicht den Eindruck, dass sich die Produzenten vielleicht mit Schauspielern über Strategien und Charakterbögen gesprochen haben. Aber dieses Ding kam aus heiterem Himmel und ärgerte mich königlich, sagt er.
Ja, es ist ja auch einfach eine krasse, ein Charakter vollständig verändernde Kleinigkeit, die da mal eben so nebenher erzählt wird. Auch wenn man sie vielleicht, weiß ich nicht, also sich verbessere mich, aber es spielt, glaube ich, keine größere Rolle mehr in der Zukunft von Begier, ne? Aber trotzdem, man kann erstens fragen, sollte es nicht noch eine Rolle spielen? Zweitens, es ist einfach eine krasse Nummer. Aber gut, da werden wir noch zu kommen. Ja.
Da werden wir zu kommen. Wir werden noch viel diskutieren müssen. Aber wir starten sowieso eher mit der Story, die im Endeffekt die B-Story geworden ist. Wir starten im Quarks.
Ja.
Wenn es okay ist, dass wir jetzt in die Folge reingehen.
Ja, absolut.
Gut. Lita dreht das Daborad, während sich Rom darauf vorbereitet, Lita endlich mal zu einem Date einzuladen. Wir müssen uns daran erinnern, die beiden sind Freunde geworden in der Folge Bar Association. Und Lita hatte ihre Gefühle für Rom schon mal zugegeben in Let He Who Is Without Sin. Allerdings nicht Rom gegenüber. Ne? So, was hältst du von dieser Verbindung zwischen Lita und Rom?
Ja, also ich meine, aus Rom wird ja später noch irgendwie vielleicht auch durch diese Liaison irgendwie doch ein deutlich selbstbewussterer und selbstbestimmter, also das deutet sich ja jetzt hier schon an, aber das ist also er wird ja doch noch, der Charakter erfährt ja doch noch ein ganz, ganz schönes Upgrade. Und den Rome finde ich eigentlich ganz cool. Gerade der uns hier in der Folge gezeigt wird, der hat natürlich das Sexappeal eines Vierjährigen irgendwie, ne? Also, ja. Also sie muss viel in ihm gesehen haben, um über all das hinwegzuschauen, was er in dieser Folge alles so liefert an ne? Auf der anderen Seite fühlte ich mich schon auch erinnert an Situationen aus meiner pubertären Entwicklungsphase. Also ich glaube, diese Situation, in der sich Rome befand, die kennt wahrscheinlich jeder halt, vielleicht nur nicht mit, wie alt mag er sein, 30, 40, was auch immer, was verrenge Jahre auch so ausmachen.
Kannst du nicht beurteilen, aber ja. Ich muss hier eigentlich sofort mit so einem kleinen schwierigen Thema einsteigen. So. Und jetzt werdet ihr mal wieder merken, ich werde diese Episode kritisieren, am Ende werde ich sie gut finden, das sage ich jetzt hier schon mal. Und dementsprechend machen wir es übrigens genauso wie mit den neuen Serien. Wir kritisieren auch unsere Lieblingsserie und finden sie am Ende trotzdem ganz gut. Das nur mal als Meta-Kommentar. Ja?
Ja.
Ich finde, dass diese Verbindung hier ein schwieriges, schwieriges Ding ist. Und ich konnte es nie in Worte fassen und habe jetzt mir lange darüber Gedanken gemacht, als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe. Und jetzt möchte ich es mal versuchen, in Worte zu fassen. Du musst mir sagen, was du davon hältst. Ich hatte immer so ein kleines Unbehagen, wenn ich Lita und Rome gesehen habe. Und, es gibt ja so einige Romanzen in DS9. Ne? Und ich finde, dass es auch gut funktionierende Romanzen gibt. Ne? Jadzia und Worf, ne? Ja. Oder Sisko und Cassidy. Nachvollziehbar schwierig ist Odo und Kira.
Ja. Ne?
Aber Lita und Rome finde ich vom Ansatz her schon schwierig. Weil es mich so ein bisschen an so eine 90er-Jahre-Sitcom-Beziehung erinnert.
Mhm.
Also sowas wie bei King of Queens, ne? Doug und Carrie.
Mhm.
Grob gesagt, Supermodel und Freak oder Supermodel und Nerd. Hm?
Ja. Ich mache mir Gedanken, während du weitersprichst. Ja. Deswegen war das so ein zögerndes Ja.
Auf der ersten Ebene erzählt man uns dann hier eine Geschichte, ne? So diese Geschichte, es kommt nicht auf die äußeren Werte an, sondern auf die inneren. Rome ist bezaubernd und das erkennt Lita, weil sie halt Grips hat. Ne? Das ist die unproblematische Seite dieser Geschichte.
Mhm.
Auf der anderen Seite erzählt uns 90er Jahre Popkultur, dass Frauen zu äußerlich hässlichen Männern hingezogen werden können, weil sie halt so sensibel und intelligent sind. Mhm. Und DS9 strengt sich sehr an, das darzustellen. Wobei sich aber DS9 nicht so anstrengt, ist deutlich zu machen, warum Rom Lita toll findet.
Mhm.
Und das reduziert sich dann wieder auf die Schönheit von Chase Masterson. Natürlich muss Rom Lita toll finden, weil die ist ja heiß.
Mhm.
So.
Naja, ich weiß, was du meinst, ja, ja.
Ich finde, Lita wird ein Stück weit so dargestellt, dass sie diesen Fakt auch einfach akzeptiert und aus diesem Gefühl heraus super manipulativ mit diesem Nerd spielt, indem sie sich immer wieder vor ihn stellt und ihn zwingt, endlich zuzugeben, dass er sie liebt. Denn an dem Fakt besteht ja kein Zweifel. Mhm. Immerhin ist sie eine 10 und er ein hässlicher Nerd. Das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber das ist so ein bisschen mein Problem, was ich mit dieser Verbindung zwischen den beiden habe. Mhm.
Wo ich tatsächlich mehr am Anfang drüber nachgedacht habe, ist halt die Darstellung von ihr, weil sie schon das erste Gespräch mit Quark, was jetzt folgt, ne, da kommt sie halt irgendwie nicht so richtig gut weg, plus Outfit, plus die Rolle, die sie halt hat, so, ne, also das ist schon alles sehr stereotyp und auch, dass sie dann überlegt, mit Zimmerman einfach mitzugehen, nur weil er ihr quasi so eine Perspektive gibt und dafür gewillt ist, sich auf eine mögliche Liaison mit ihm einzulassen, so, ne, also darum geht's ihm ja eigentlich, lässt sie jetzt auch nicht im besten Licht irgendwie dastehen. Also ich finde, eigentlich will uns DS9 ja verkaufen, dass sie unter beschäftigt ist in dieser Rolle, ne, dass sie eigentlich ziemlich helle ist, genau, unterfordert ist, genau, dass sie eigentlich ziemlich helle ist und dass es eigentlich scheiße ist, dass sie da auf ihr Äußeres reduziert diesen Job machen muss, weil es nun mal der Job ist, den sie irgendwie gut kann, weil sie nun mal ihr Äußeres hat, aber eigentlich ist sie für mehr oder sollte sie mehr können, so. Aber ich finde, gerade in dieser Folge kommt das nicht so richtig gut rüber. Aber ich kann verstehen, was du meinst, und ich fand die Beziehung auch immer irgendwie schwierig, weil es halt irgendwie sowas, ja, weil sie immer damit gespielt haben, also komödiantisch damit gespielt haben, ne? Und auch später, wenn sie zusammen sind, so, ne?
Und ja, sie ist halt schief, diese Beziehung irgendwie. Also sie sind irgendwie nicht gleichwertig. Sie versuchen Rome natürlich nachher irgendwie als Ingenieursgenie darzustellen. Das haben sie auch vorher schon mal ein bisschen versucht.
Ja.
Aber er ist halt sozial so defizitär.
Mhm.
Rome wird von Quark gemobbt. Lita kommt dazu und Rome kann nicht mehr mit ihr reden und muss gehen. Ne?
Ja.
Also jetzt wissen wir im Übrigen auch, woher The Big Bang Theory seine Vorurteile hat. Ne? Aber es ist irgendwie... Also keine Ahnung. Ich find's da an der Stelle tatsächlich positiv. Also Quark ist natürlich nicht positiv gezeichnet in dieser Episode. Quark ist fürchterlich, ne? Der ist sexistisch ohne Ende die ganze Zeit.
Ja, definitiv, ja.
Aber man muss positiv erwähnen, und das ist vielleicht so ein Lob an Ronald D. Moore, dass er hier zumindest Quark in den Mund gelegt hat. Ja, Lita, könntest du dir denn auch vorstellen, dass sich Rom einfach nicht für dich interessiert?
Mhm.
Ne? Weil er ist ein Ingenieur und der braucht irgendwie jemanden mit Grips. Natürlich unterstellen wir, natürlich ist das wieder sexistisch.
Ja, klar.
Aber zumindest formuliert er mal die Erwägung, dass sich auch jemand nicht für Lita interessiert. Aber Lita sagt, nee, das ist nicht möglich. Das geht nicht. Das kann nicht sein.
Ja, wobei sie das vermutlich auch sagt, weil sie eigentlich schon weiß, was passiert ist. Das hast du ja gerade eben auch gesagt, dass eigentlich die Gefühlslage zwischen beiden klar ist. So, ne?
Ja,
dass,
schon.
Dass es nur noch ausgesprochen werden muss.
Schon, aber was im Endeffekt daraus entsteht, ist irgendwie schief, ist irgendwie nicht gleichwertig, ist nicht auf gleicher Augenhöhe irgendwie, und das gefällt mir nicht, wie das hier gezeichnet ist. Natürlich neben dem ganzen Sexismus, den man hier gegenüber Lita ertragen muss.
Ja.
Nicht nur von Quark, sondern im Prinzip auch von Zimmerman.
Ja, auf jeden Fall auch von Zimmerman und von den Ausstatterinnen und Ausstattern oder von den Menschen, die
Kostüm,
genau, die Rolle entwickelt haben. So. Also, ja, also, ne, oder die Dabo-Girls erfunden haben oder was auch immer.
Genau. Okay, gehen wir mal in die A-Story rein.
Mhm.
Während nämlich das Ganze passiert, spielen O'Brien und Bashir im Hinterzimmer Darts. Und Bashir verliert. Und das sollten wir uns natürlich merken, dass Bashir hier verliert.
Mhm.
O'Brien will gerade gehen und sich um seine Tochter kümmern. Die ist seit der Geburt von Kira Yoshi O'Brien, ich wollte unbedingt nochmal diesen Namen sagen, zu kurz kommt. Und da hören wir plötzlich den Episodentitel. Dr. Bashir, I presume.
Mhm.
Denn Louis Zimmerman ist da und er will Bashir unsterblich machen. Es ist übrigens schon der zweite Crossover-Auftritt von Robert Picardo. Mhm. Weißt du noch, wann der erste war?
Auch in DS9?
Nee.
Nee. Wo denn sonst?
In First Contact.
In First Contact ist der dabei? Echt?
Ja, der hat in First Contact schon das EMH, MAN, wie soll man es nennen? MAN? Soll man einen deutschen Titel nehmen?
Ist mir egal. You choose.
MAN. Er hat in First Contact schon das MAN gespielt.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Aber sehr dunkel.
Ist aber der erste Auftritt von Louis Zimmerman tatsächlich. Also.
Und ich finde tatsächlich, um das mal gleich vorne wegzuschicken und dass man den Unterschied merkt, also dass Robert Picardo das gut spielt. Also man merkt, dass er nicht der Doktor ist.
Ja, man merkt, dass er nicht der Doktor ist. Man merkt aber durchaus, dass der Doktor an seinem Charakter orientiert ist.
Absolut. Und das ist das Geile. Ich finde, also das sind ja Nuancen, um die es dann am Ende irgendwie geht. Ja, ne? Genau. Und ich finde, das funktioniert super gut.
Ja. Louis Zimmerman ist schon mal in Voyager aufgetreten, aber da nur als Hologramm. Ne? Gar nicht als MAN, sondern tatsächlich als Hologramm von Louis Zimmerman.
In der Folge, wo es um seinen Namen geht, unter anderem, ne, glaube ich.
In zwei Folgen, genau. In Projections und in Der Schwarm. Der Schwarm könnte übrigens Elogium sein. Weiß ich mehr genau. Ist dann später auch nochmal vorgekommen in Lifeline von Voyager. Mhm. Und wurde benannt nach Herman Zimmerman. Das ist ein Produktionsdesigner von TNG, DS9 und den TNG-Filmen. Und der Titel, auch noch ein kleiner Funfact, der Titel bezieht sich auf das berühmte Zitat Dr. Livingston, nehme ich an, gesprochen von Henry Morton Stanley im Jahr 1871. Stanley war Reporter, der von New York, vom New York Herald geschickt wurde, um David Livingston in Afrika zu finden. Mhm. Der war nämlich Missionar und Entdecker, hat 6 Jahre lang den Kontakt zur Außenwelt verloren und dann wurde er von einem Reporter des New York Herald aufgespürt.
Mit diesen Worten.
Genau. Dass der Regisseur dieser Episode David Livingston ist übrigens Zufall. Hat es mit.
Okay.
David Livingstone mit E hinten, mhm, dem Afrika-Entdecker und Missionar, nichts zu tun.
Okay.
Ja, wir gehen dann ins Intro. Mhm. Und danach sehen wir Zimmerman und Bashir, die stellen Sisko dann erstmal den Plan und das MHN vor. Das kennt Sisko natürlich noch nicht. Ne? Mhm. Er hat sich nämlich offensichtlich die Voyager nicht angeguckt, als sie angedockt war. Mhm. Da hätte man ihm das MHN ja mal präsentieren können.
Ja.
Und Sisko sagt hier auch nochmal, dass die Föderationstechnologie nicht kompatibel zur kardassianischen Technologie ist.
Mhm. Aber das ist der Grund, warum. Das kriegen wir ja auch mehrfach vorgebetet, auch von O'Brien, ne?
Genau, das ist der Grund, warum DS9 kein MAN hat. Mhm. Und da muss ich mich als jemand, der Discovery Staffel 3 gesehen hat, ne, wir haben damals Bezug darauf genommen und hier nehmen wir nochmal rückwärts Bezug. Da muss ich mich schon fragen, was ist realistischer, dass die Föderation eine Raumstation dann so umbaut, dass ihre Technologie am Start ist oder dass man 7 Jahre lang mit inkompatibler Technologie kämpft? Ich bin wirklich unsicher. Mhm. Weil Discovery wurde ja gesagt, dass Discovery natürlich unrealistischer ist. Wie immer. Ne? Mhm. Ehrlich gesagt finde ich es realistischer, dass hier die Föderation auch umbaut.
Ja, keine Ahnung, vielleicht. Also auch mit all dem, was dann zwischenzeitlich passiert, ne? Also die Technik macht es ja eigentlich auch möglich, dass DS9 zurückerobert wird irgendwie, ne? Also ja. dass da noch die ganzen alten Zugangscodes und dieser ganze alte Müll irgendwie noch drin ist und so, ne? Ja. Irgendwie schon, irgendwie hast du recht. Also ich habe keine Ahnung, wie lange man für sowas braucht, ne? Aber irgendwie, und die Dimensionen dieser Raumstation sind ja eigentlich auch nicht so richtig, also wahrscheinlich sind sie klar und sie stehen in irgendeinem Buch drin und so.
Technical Manual.
Ja, also das Ding ist halt riesengroß so, ne? Und das ja. ist halt die Frage, es ist halt nicht mal eben wie ein Raumschiff umbauen oder so, ne? Das ist halt die Frage, ob das realistisch ist oder ob du dann wirklich das Ding einfach neu bauen könntest, so, ne?
Ja, und das ist ein Außenbezirk der Föderation, aber die Föderation hat halt eigentlich kein Ressourcenproblem, deswegen würde ich halt grundsätzlich schätzen, die können ja auch vor Ort alles replizieren, um es zu ersetzen.
Ja, sie hätten zumindest anfangen können. Ne? Also ich meine, in den sieben Jahren, in denen Miles O'Brien da in irgendwelchen Schächten und Gängen gehockt hat und verzweifelt ist an dieser Technik, hätte er ja einfach auch irgendwie parallel ein neues föderationskompatibles System aufbauen können.
Ja. Finde ich tatsächlich auch plausibler. Ja, Cisco bekommt dann weitere Informationen und hat ein bisschen Angst davor, dass Technologie die Menschen ersetzen könnte. Und Zimmermann beruhigt ihn da aber. Wir sprechen hier auch über die Angst von Star Trek vor dem Transhumanismus. Was das ist und was es mit der Angst von Star Trek davor zu tun hat, müssen wir später nochmal drüber reden. Das ist eines der philosophischen Themen, die ich gleich noch aufmachen möchte.
Auch mit Blick auf die zweite Staffel Star Trek, die Picard.
Unter anderem, ja. Jetzt soll also statt des MAN ein MHL entwickelt werden, ein medizinisch-holographisches Langzeitprogramm. Und Bashir soll das Model dafür werden, so wie es Zimmerman selbst für das MAN war.
Ja, soweit.
Eine absolute Ehre für Bashir. Ne?
Denkt man so bis dahin, ja, genau. Ja.
Cisco gratuliert, beendet die Besprechung. Aber man merkt schon, Bashir ist nicht so hundertprozentig sicher, ob er begeistert sein soll. Zumindest in dieser Szene.
Er wird schon so ein bisschen überrumpelt von all dem, ne? Weil ich meine, man könnte ja auch irgendwie mal eine Nacht drüber schlafen, ob, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, wenn jemand zu mir kommen wollen würde, nochmal, wenn jemand zu mir kommen würde und mich fragen würde, willst du Vorlage sein für ein Hologramm, was vielleicht, weiß ich nicht, tausendfach eingesetzt wird, und jede Nase kennt dann irgendwie mein Gesicht und so, also keine Ahnung, ich bin mir ehrlich gesagt, oder nimm mich halt als Dienstleister wahr und dann gehe ich halt dann irgendwie oder stehe in irgendeiner Krankenstation und werde dann halt wie ein Hologramm behandelt oder so. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine Riesenehre ist oder vielleicht nicht auch eine Belastung, aber es ist ein Thema, was hier nicht aufgemacht wird.
Ich würde sofort machen.
Ja, weil du so ein Ego-Fucker bist.
Ja, geil. Ich bin überall dabei dann.
Oh Mann, ey. Ja, die müssen dann auch natürlich untereinander vernetzt sein und in deinem Brain ankommen. Dann könntest du all diese Leben auf einmal leben. Dann würde ich mir auch mal drüber nachdenken.
Das wäre richtig cool, ja. Aber ein bisschen überfordern wahrscheinlich. Ja, auch, wahrscheinlich. Aber gut. Wir sehen in der nächsten Szene, während O'Brien an irgendwas in der Krankenstation rumschraubt. Ich habe teilweise das Gefühl, dass O'Brien da einfach nur rumsteht. Ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit in der Krankenstation rumhängt.
Weiß ich auch nicht.
Offensichtlich braucht Zimmerman den irgendwo für. Keine Ahnung. O'Brien witzelt auf jeden Fall darüber, dass Bashirs gesamte Persönlichkeit in das MRL fließen soll. Und zu diesem Zeitpunkt wirkt Bashir voll hundertprozentig hinter diesem Plan. Ich finde, das ist die einzige Szene, in der er so wirkt.
Dass er das gut findet?
Ja. Da hat er Spaß, da lässt er sich gerne scannen und so weiter.
Ja, ja, wobei, ja, er ist auf jeden Fall gut gelaunt, aber Zimmerman muss ja auch ein paar Mal neu einsetzen mit seinen Scans.
Ja gut, weil O'Brien und er die ganze Zeit rumscherzen.
Ja, ja. Stimmt, ja.
Kurz danach machen Bashir und Zimmerman offensichtlich Pause und begaffen Lita am Dabotisch. Ja. Zimmerman ist besonders begeistert. Ne? Bashir ist es ja die Ex-Freundin, aber Zimmerman ist besonders begeistert und packt sie völlig uneigennützig auf seine Interviewliste.
Ausschließlich aufgrund ihrer Optik.
Ja, kann man nicht anders sagen, ja. Genau.
Und da will ich jetzt, ne, das soll jetzt auch gar nicht so blaren, ne? Aber klar sind wir alle irgendwie, fühlen wir uns angezogen durch die Dinge, die wir nur mal attraktiv finden, aber ja, das ist an der Stelle schon ein bisschen verkürzt dargestellt, aber mein Gott, so ist es.
Ja, und natürlich Zimmerman, um mal ein zeitgenössisches Thema aufzubringen, gegen Zimmerman sollte dann auch schon bald ein Compliance-Verfahren eingeleitet werden.
Ja, stimmt.
Er missbraucht seine Rolle hier.
Ja.
Thema aber. Interviewliste aber. Bashir wird hellhörig. Ne? Er möchte nämlich nicht, dass seine Eltern interviewt werden. Das interessiert Zimmerman und er nimmt den Wunsch auch zur Kenntnis und notiert sich, dass er die Eltern sofort kontaktiert.
Ja.
Bashir bekommt das nicht mehr mit, weil er irgendwie zu einem Notfall von Odo gerufen wird. Odo ist daraufhin weg und wird auch übrigens nicht interviewt. Fand ich ganz spannend.
Kommt auch nie wieder vor in dieser Folge, ne?
Genau. Ja. Danach, erster Testlauf LM, wir hatten uns auf den
MHL
geeinigt. MHL, genau. Sieht schon mal ganz gut aus. Auch wenn Julian noch eine pikantere Augenpartie wünscht.
Das Funkeln, das Strahlen, da fehlt doch noch was.
Zimmerman lädt das MHN und dann die MHN-Software ins MHL. Also der Doktor ist kurz da und die Software vom Doktor wird quasi in Bashir, in das Bashir-Programm reingepackt.
Und ich finde, man merkt, dass der Doktor ist.
Ja, voll gut.
Ja.
Also es führt zu so einer schönen Beleidigungsorgie im MHL, MHN-Stil zwischen dem MHL und dem MHN.
Mhm. Boah. Und dem Doc.
Ja, also das ist ja das MHN.
Nein, ich meine dem Doc Zimmerman, also das MH.
Ja, der macht auch ein bisschen mit, genau.
Das MHN macht Doc Zimmerman ja an, warum denn seine Software im MHL gelandet ist.
Genau. Aber ich finde vor allen Dingen, Siddiq spielt das super hier.
Ja,
ich
das finde, stimmt.
Du siehst kurzzeitig in Siddiq den Picardo. Mhm. Das finde ich echt stark gespielt an der Stelle.
Ja. Wahrscheinlich auch, also mal abgesehen davon, dass er pisst war, weil er das Drehbuch irgendwie erst 10 Minuten vorher bekommen hat, war das wahrscheinlich schon auch irgendwie ganz witzig zu spielen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, er hat die Folge nachher noch mehr kritisiert, weil er findet, das ist keine gute Entwicklung für seine Rolle. Mhm. Aber ich glaube auch, dass er im Endeffekt Spaß gehabt hat, das zu spielen, ja. Jetzt sollen noch neue, auf Julian passende Algorithmen eingespielt werden und dafür folgen jetzt die Interviews. Mhm. Und zwar in einer schönen Montagesequenz. Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass die Charaktere, also Sisko, Jay, Kira, Dax, Worf, Morn, O'Brien, dass die einfach den Charakterbogen von Bashir vorlesen, so wie er im Casting-Handbuch stand. Weil im Prinzip ist es das.
Ja. Ja, stimmt schon.
Schön ist aber dabei, dass O'Brien sicher gehen will, dass Julian das niemals hört, damit er ihn entspannt loben kann.
Und dass Morn nichts vorliest.
Ja, verstehe ich nicht so richtig, weil Morn ist ja so eine Plappertasche.
Ne?
Ja,
stimmt.
Aber hat nichts gebracht offensichtlich.
Nee, nix.
Ja, das Interview mit Lita nutzt Zimmerman dann dazu, sie zu einem Date einzuladen.
Compliance-Verfahren.
Genau. Und bei diesem Date sind wir dann Zeugen. Und Rome auch. Der stellt nämlich seine Lauscher auf Richtmikrofonie.
Geil.
Wussten wir eigentlich, dass die Ferengi das können?
Ich weiß es nicht. Ich hab mich auch gefragt. Aber ich meine, irgendwie liegt es ja nah bei dem Ausmaß, dem physischen Ausmaß, dass da auch ein physikalischer Vorteil drin liegt.
Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben, tatsächlich.
Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Wobei ich nicht genau weiß. Also wir wissen ja auf jeden Fall, dass die Ohren sehr empfindlich sind und dass auch Störgeräusche die Ferengi böse erwischen können. Und ja. Das wissen wir, meine ich, schon seit der ersten Ferengi-Folge in der ersten Staffel von TNG. Da war doch auch sowas. Irgendwas mit Störgeräuschen oder so. Aber komm.
Ja, das war die mit den Ikonianern, ne? Oder mit diesem, nee, Quatsch, mit diesem uralten Reich da. Der Wächter, glaube ich, heißt die.
Kann sein. Und die haben irgendwie irgendwas gefaked. Die haben irgendwie. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren die Ferengi dann noch ein bisschen unterentwickelter. Wurden sie zumindest so gezeigt.
Ja. Und hatten so Peitschen.
Stimmt, genau. Ja.
Ja. Naja.
Egal.
Wir gehen in dieses Gespräch, ne? Dieses Date. Zimmerman flirtet ganz gewaltig und Lita scheint auch ehrlich gesagt nicht abgeneigt.
Mhm.
Außerdem offenbart sie ein Fable für Dom Jott. Das sei auch viel witziger als Dabo.
Okay. Ja.
Rom reicht, was er hört, und er nimmt dann seinen Mut zusammen und stört das Date. Er konfrontiert Lita und ihn verlässt der Mut wieder. Stattdessen macht er mit ihr einen Termin, um ihren Replikator zu reparieren. Und sie ist ein bisschen sauer, dass er nicht endlich seine Liebe gesteht. Weil er muss sie doch lieben.
Hm. Ja. Man weiß ja nicht so ganz genau, was sie jetzt wertschätzt an dem Gespräch mit Zimmerman, weil man hat so, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie wertschätzt, dass sie gewertschätzt wird im Gegensatz zu Rome, aber das Gefühl der Wertschätzung. Das müsste sie doch eigentlich tagtäglich von allen möglichen Menschen bekommen. Also es kann ja nicht sein, dass sie da irgendwie zu wenig Wertschätzung fühlt.
Ja, aber sie wird ja auf DS9 wird sie ja vor allen Dingen gewertschätzt für ihre äußerlichen Merkmale. Und sie hat hier das Gefühl, dass Zimmerman ihr mehr anbietet. Ein gemeinsames Leben und eben das gemeinsame Café.
Ja, aber das weiß sie in dem Zeitpunkt ja noch nicht. Das kommt ja, kommt ja erst später auf. Und das ist eigentlich
bisher so ein Blabla. Aber er macht ihr halt so ein paar Komplimente, ne? Macht ihr halt ein paar Komplimente, die auch über das Äußerliche hinausgehen. Hm. Das findet sie natürlich super.
Okay.
Wir gehen in die A-Geschichte. Bashir bespricht gerade mit Cisco irgendeinen Wert in der Luftversorgung, als seine Eltern ankommen. Und Bashir wirkt sehr überrumpelt. Es sind Amsha und Richard Bashir. Und die SchauspielerInnen sind sehr spannend. Vor allen Dingen die Schauspielerin von Amsha. Mhm. Es ist nämlich der einzige Schauspielauftritt von Fatwa El-Guindi. Die ist nämlich Anthropologin und war lange Anthropologie-Professorin an der Qatar University in Doha.
Das ist ja geil. Also das ist ihr einziger Schauspielauftritt. Das ist nicht ihr einziger Auftritt in Deep Space Nine oder im Star Trek.
Nein, das ist ihr einziger Schauspielauftritt überhaupt.
Das ist ja geil.
Die hat einen Bachelor in politischer Wissenschaft in Kairo gemacht und dann einen PhD in Anthropologie an der University of Texas in Austin. Und sie wurde zum Vorsprechen für die Rolle von der Amsha Bashir eingeladen, nachdem eine Casting-Agentin ihren Auftritt in Mayar gesehen hatte. Das ist ein Theaterstück über die arabisch-amerikanische Erfahrung. Mhm. Das hatte sie mitgeschrieben und mitregiert. Regie geführt.
Mhm. Ja. Peter.
Einige Tage vor der Vorstellung dieses Theaterstücks brach aber die Hauptdarstellerin ab. Also die hörte auf. Und da niemand bereit war, die Rolle so kurzfristig zu spielen, hat El-Guindi die widerwillig selbst gespielt. Mhm. Und sie hatte sich die ganze Zeit beschwert mit dem Zitat, ich bin eine Anthropologin, keine Schauspielerin. So. Das ist aber natürlich so eine kleine Star Trek-Anekdote, die sie später dann mal erzählt hat. Mhm. Sie wusste nicht, dass ein Casting-Agent im Publikum war. Mhm. Einige Monate später erhielt sie aber einen Anruf und wurde gebeten, für die Rolle von Dr. Bashirs Mutter vorzuspielen. Und da,
das hat sie offensichtlich auch gemacht, ja, oder wie?
Genau. Zitat, mein erster Instinkt war, dass eine solche Gelegenheit in den Schoß der arabisch-amerikanischen Gemeinschaft fällt, nicht verpasst werden sollte. Mhm. Und deswegen hat sie die Herausforderung angenommen, hat auch gegen einige erfahrene Schauspielerinnen das Casting gewonnen. Und innerhalb einer Stunde nach dem Vorsprechen wurde ihr die Rolle angeboten.
Krass.
War alles extrem schnell und unglaublich, hat sie später gesagt. Und sie hat das dann in ein Bigger Picture gepackt und hat gesagt, ich glaube, es ist eine Lektion für angehende arabisch-amerikanische Schauspielerinnen, von der diese lernen können. Eine Lektion, die sie gelernt hat, ist, dass leidenschaftliche, selbstlose Teilnahme an Aktivitäten und freiwilligen Arbeit in Gemeinschaftsangelegenheiten, in diesem Fall Kunstaktivitäten, zu größeren und besseren Dingen führt. Also wow. Ihr Engagement in der arabisch-amerikanischen Gemeinschaft, dieses Schreiben dieses Theaterstücks, das Übernehmen der Rolle, hat dann im Endeffekt zu einer ganz großen Sache geführt. Ja. Hm.
Okay.
Hat ihr auch sehr viel Spaß gemacht. Sie ist, hat sich mit den Darstellern und Darstellerinnen angefreundet von DS9. Mhm. Und ist auch mehrfach noch gefragt worden, ob sie noch weitere Karriere in Hollywood machen wollte. Sie hat dann gesagt, ja, schließe ich jetzt nicht völlig aus, wenn sich andere Möglichkeiten ergeben. und wenn es die arabisch-amerikanische Community gut aussehen lässt und meine Hauptkarriere als Anthropologin nicht beeinträchtigt wird, dann könnte ich das tun.
Witzig.
Hat sich nie mehr ergeben. Mhm. Sie ist halt, hat halt, halt weiter ihre Hauptkarriere als Anthropologin durchgeführt.
Geile Geschichte.
Ja, voll. Und Brian George, der den Richard Bashir spielt, ist jetzt einfach nur ein erfahrener Schauspieler mit israelischen Wurzeln tatsächlich. Mhm. Und den kennt man am besten für seine Rolle als Babu Bat in Seinfeld. Mhm.
Ja, er kommt das Gesicht auch total bekannt vor.
Ja, hier schließt sich der Kreis von des Vaters von Raj in The Big Bang Theory.
Ah, ja genau, richtig. Mhm. Daher kenne ich das Gesicht auf jeden Fall, klar.
Da spielt er dann einen Inder.
Mhm. Geht alles.
Israeli, genau.
Auch mit indischem Akzent übrigens.
Ja, genau. Der Brian George hat auch im Piloten von Orville mitgespielt.
Aha, als wäre der denn da gleich. Weißt du das?
Weiß ich nicht mehr auswendig. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es Familie von Penny Johnson Harold war, die übrigens heute 60 wird, glaube ich.
Hm.
Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Aber ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Ich meine irgendwelche Eltern. Ich weiß aber nicht mehr, wessen Eltern.
Hm. Egal.
Egal. Cisco begrüßt die beiden. Und Richard stellt sich als Mann vor, der in vielen Jobs gearbeitet hat.
Klingt gut.
Kommt dir das bekannt vor?
Aus meiner Vita, aber das tut nichts zur Sache.
Es ist ein Stück Jimmy Dix. Es ist ein Stück des Autors, das hier auch so ein bisschen in Richard Bashir geschrieben ist.
Ah, okay. Mhm.
Ja, und dann verabschieden sich die beiden, denn sie müssen zum Interview bei Zimmerman. Was Julian, ehrlich gesagt, stinksauer hinterlässt.
Ja, also die Gesamtsituation.
Genau. Und er konfrontiert dann auch Zimmerman. Aber der tut das ab. Er meint, seine Eltern seien halt ein wichtiger Teil seines Hintergrundes. Mhm.
Und Julian schluckt das auch irgendwie erstmal, ne? Was soll er so anders
machen? Ja, was soll er machen, ja. Genau. Zimmerman hat eh Wichtigeres zu tun. Sein Projekt Lita läuft jetzt nämlich auf Hochtouren. Er besucht Lita in ihrem Quartier und bietet ihr quasi ein eigenes Café auf der Jupiter-Station an. Aber nicht nur das, er offenbart ja auch seine Gefühle.
Woher auch immer die in kürzester Zeit kommen, aber bitte.
Und Lita ist so überwältigt, dass sie sogar ihr Handtuch vergisst und nackt vor ihm steht. Aber sie sagt nicht ja, sie braucht noch Zeit zum Nachdenken.
Immerhin das.
So sehr unangenehme Szene, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Allgemein, dass dieses Werben von Zimmerman gegenüber Lita sehr unangenehm.
Ja.
Soll es wahrscheinlich auch sein für uns?
Ja, irgendwie schon.
Aber vielleicht auch auf eine andere Art und Weise.
Genau, also irgendwie schon vielleicht, ne? Und aber auf der anderen Seite finde ich es halt, also wenn es durchschaubar unangenehm für uns sein könnte, lässt es Lita halt in einem noch schlechterem Licht dastehen, weil sie sich ja einfach dafür entscheidet. So, ne? Also, ja, keine Ahnung. Also das, ich bin da so ein bisschen hilflos, was diese Rollenzeichnung angeht.
Sagen wir so, die B-Story ist hier nicht die Stärke dieser Episode.
Das Problem ist halt, dass die B-Story mit der A-Story verknüpft ist, aber naja, gut.
Ja, gut, aber.
Ja, ja nicht wirklich.
Wir gehen in die A-Story zurück. Die Bashirs essen gemeinsam zu Abend.
Richtig, gemütlich,
merkt,
ja.
Genau, man merkt, dass die Stimmung zwischen Julian und seinem Vater ein bisschen angespannt ist, würde ich sagen.
Ja.
Man weiß aber noch nicht so richtig, warum. Dann wird es aber konkreter. Es gibt irgendein Geheimnis, irgendeine Offenbarung in der Kindheit von Julian, die dessen Karriere beenden könnte, wenn es rauskäme. Und die Julians Eltern tatsächlich ins Gefängnis bringen könnte.
Spannend.
Spannend zu diesem Zeitpunkt. Der Streit eskaliert und Julian läuft dann auch raus und bricht frustriert im Gang zusammen. Ganz starke Szene, finde ich.
Mhm.
Und ein Indikator, warum ich am Ende sagen werde, dass ich diese Episode wirklich gut finde.
Mhm.
Und das möchte ich noch ein bisschen in den Kontext setzen. Ich finde, Ronald D. Moore hat hier das Drehbuch geschrieben und in gewisser Hinsicht fühlt sich das wie ein Nachfolger einer anderen Geschichte an, die Ronald D. Moore geschrieben hat. Mhm. Bei TNG nämlich. Nämlich Family. Die wir auch schon besprochen haben.
Ja. Mit den Picards.
Genau. In Family sehen wir so eine dysfunktionale Familienbeziehung, die am Ende durch ein Geständnis in Einklang gebracht wird.
Und eine Prügelei.
Genau. Die Familie Bashir ist in einer Weise zerbrochen, die sich unterscheidet von dem, was die Picard-Geschwister da durchmachen. Aber es besteht, finde ich, eine starke Verbindung zwischen Episoden. Weil die sind beide so langsam aufgebaute Familiendramen. Und wie bei Family habe ich auch das Gefühl, dass diese Episode hier ziemlich gut als Bühnenstück funktionieren könnte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, vor allen Dingen, wenn man noch die B-Handlung rauslässt.
Genau.
Es ist ja fast ein Kammerspiel.
Ja. Weil wir hier sehen, die Bashir-Familie präsentiert sich allen gegenüber als funktionale Familieneinheit.
Mhm.
Aber diese Schicht, die das Ganze überspielen sollte, wird dann im Verlauf der Episode relativ schnell und auch bösartig entfernt.
Mhm.
Und der Höhepunkt ist, finde ich, so eine emotionale Katharsis, eine emotionale Reinigung zwischen denen. Und das führt dann eben dazu, dass Julian aus dem Familienessen rausrennt und müde und weinend im Korridor zusammenzubrechen. Ich finde das richtig, richtig stark. Wir haben hier keine Action, wir haben hier keinen Techno-Bärbel, was irgendwie im Mittelpunkt steht, sondern wirklich dieser emotionale Konflikt zwischen der Familie und Julian. Hm. Also beziehungsweise in der Familie.
Ja, den wir zu dem Zeitpunkt aber natürlich noch gar nicht so richtig verstehen. Ne? Also wir verstehen, es gibt Schwierigkeiten vor allen Dingen zwischen den beiden. Wir verstehen so ein Stück weit, dass Julian nichts von seinem Vater und dessen Karriere hält, dass er irgendwie ein Stück weit ein Hochstapler ist, ein Blender ist, so, ne? Und dass Julian das stört. Bis dahin könnte man ja dann auch irgendwie denken, ja, ne, Julian kommt ja schon ein ziemlich korrekter Typ so rüber, ne? Also er ist schon auch irgendwie so ein bisschen ein Lebemann, aber also jobmäßig ist das schon ja schon ein ziemlich korrekter Typ, und dann könnte man auch denken, dass das so der Konflikt ist, so dass ihn das ihn die fehlende Kontinuität, die fehlende Seriosität seines Vaters stört, so, ne? Das gibt dann schon Grundlage dafür, mitzufühlen in der Szene, selbst wenn man noch nicht genau weiß, worum es eigentlich dann im Kern geht. So, ne?
Ja, aber auch wenn man das weiß, finde ich, kann man da an der Stelle mitfühlen. Weil ich meine, wir wussten das jetzt, als wir die Episode nochmal gesehen haben, und trotzdem habe ich diese Situation total mitgefühlt.
Ich würde eigentlich auch nur dafür plädieren, dass die Szene auch funktioniert, glaube ich, wenn man sich nicht daran erinnern kann, was eigentlich passiert ist. Ja,
ja, finde ich auch. Wir sehen ja nur eine ganz kurze Szene zwischen Lita und Rome. Lita konfrontiert Rome mit ihren Möglichkeiten und versucht es dann manipulativ. Ne? Wenn du mir einen Grund zu bleiben gibst, dann bleibe ich.
Ist aber auch so ein totaler Klassiker am Ende, oder? In 300 Filmen schon gesehen. So. Und 300,
ja, das macht es aber natürlich auf Dauer irgendwie nicht besser.
Nee, natürlich nicht.
Rome bekommt es nicht über die Lippen und Lita geht böse aus dem Gespräch. Und ich habe gesagt, warum ich das schwierig finde, aber wir können jetzt weiter zur A-Story gehen.
Ja.
Richard und Amsha kommen zu Julian, damit Richard sich entschuldigen kann. Das tut er auch, aber hier kommt jetzt der Grund für die Probleme auf den Tisch. Bashir ist genetisch verbessert worden, als Kind. Mhm. 25 Jahre lang hat die Familie darüber geschwiegen und Richard weiß, dass das illegal war. Auf der anderen Seite findet er nichts Schlechtes daran. Und ich finde, das müssen wir jetzt mal thematisieren und wir sollten uns vielleicht, wenn es uns gelingt, auch positionieren oder zumindest die Diskussion aufmachen.
An der Stelle schon, okay.
Ja, die Stelle ist so gut wie jede andere. Es wird zum ersten Mal thematisiert und dann können wir das auch mal thematisieren.
Nein, sie diskutieren das ja auch. Sie diskutieren die Vor- und Nachteile ja am Ende im Endeffekt ja auch nochmal, als es dann im Gespräch darum geht, was Julians Sicht auf die Dinge ist, ne, was mit ihm da passiert ist am Ende. So,
ja,
ne?
Ich halte viel davon, im Sinne einer intuitiven Problemlösung erstmal selber uns das zu positionieren, bevor wir die kontrollierte Problemlösung von denen besprechen. Das Thema ist Transhumanismus, und zwar eine bestimmte Form von Transhumanismus. Also Transhumanismus heißt, Menschen werden durch Technik verbessert. Mhm. So, ganz grob gesagt. Und ich finde, dass 90er Jahre Star Trek hier stark voreingenommen war.
Mhm.
Und das hat wahrscheinlich mit Wrath of Khan zu tun. Ne? Also in dem zweiten Film, Wrath of Khan, wird ja in der Star Trek Lore geschrieben, dass Genveränderung von Menschen etwas Schlechtes ist. Nicht wegen der Fehleranfälligkeit oder so, sondern an sich. Da werden die eugenischen Kriege eingeführt, nicht ganz klar gesagt, was das war. Aber damit ist klar, dass die Zukunft von Star Trek frei von genetischen Veränderungen am Menschen sein muss.
Mhm.
Es gibt weiter Transhumanismus in Star Trek. Ne? Denk an Geordis Visor oder so.
Ja.
Aber der Mensch selber, der ist ja schon kulturell zu einer Art Übermensch stilisiert worden. Ne? Also Nietzsche wird ja tatsächlich öfter, also Nietzsche Übermensch, ne? Das ist die Theorie von Nietzsche. Er wird öfter als Vater des Transhumanismus beschrieben, auch das ist umstritten. Aber man kann hier sagen, dieser Roddenberry'sche Advanced Human, das ist ein Mensch ohne Genverbesserung, aber kulturell eben ein Übermensch geworden. Ne? Moralische Verbesserungen aus sich selbst heraus hat er geschafft.
Mhm.
In TNG ist das völlig klar. In DS9, ich finde, Ira Stephen Beer kratzt an diesem Bild. Und es ist nicht das erste Mal, dass er den Föderationsmenschen als shady zeichnet.
Mhm.
Und damit meine ich nicht nur die Person Richard Bashir, die trotz der perfekten Welt, in der alle versorgt sind und niemand arbeiten muss, irgendwie ein Verlierer ist. Ne? Also ich finde, der ist ein total interessanter Charakter.
Ja.
Aber im Kontext dieser Rick Berman-Ära von Star Trek ziemlich einzigartig, weil es ist ein Mensch, der durch seine Fehler definiert wird. Der hat keine andere Definition als seine Fehler.
Hm. Ja, das stimmt. Das
ist ein Charakter, der hat es nicht geschafft, in der Welt erfolgreich zu sein. Der hat seinem Sohn ein Gefühl der Unzulänglichkeit vermittelt. Der hatte nie einen festen Job. Der wollte sich lieber immer neu erfinden, anstatt irgendwie sich auf eine Karriere festzulegen und irgendwelche Verantwortung zu übernehmen, was nachher noch zum Thema gemacht wird. Mhm. Ist ein geübter Lügner, ne, der in der Lage ist, jegliche Wahrheit zu verzerren und zu verbiegen, damit sie seinen Zweck erfüllt. Kann sich sogar selbst belügen. Ne? Mhm. Das kratzt ordentlich am Bild des Advanced Human von Roddenberry.
Absolut, ja.
Und auch Julian, der als Kind mit Lernschwäche wie ein Spock, aber das wusste man zu dieser Zeit noch nicht, irgendwie nicht die Krone des Humanismus, den Advanced Human verkörpert. So.
Ja, und da sind wir halt dann bei dem Pressure, der halt eigentlich durch den Advanced Human dann offensichtlich auch entsteht. Ne? Und dann sind wir irgendwie ganz schnell bei Gattaca und der Frage, ob alles einer gewissen Elite entsprechen muss und alles, was dieser Elite nicht entspricht, gepimpt wird oder durchs Raster fällt oder wie auch immer. Ne? Mhm. Also bei Gattaca, hast du ihn gesehen?
Ja.
Ne, da ging's,
ja, habe ich gesehen.
Mhm.
Aber du erzähl ruhig nochmal.
Da ging es ja quasi ums Umgekehrte. Ne? Da waren ja die Leute raus, die nicht im Reagenzglas gezeugt wurden, sondern die auf natürliche Art und Weise entstanden sind. Und Jude Law hat so einen gespielt in dem Film, also ein Liebeskind. Sie hat noch irgendeine Bezeichnung, ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Und Uma Thurman und, wie heißt er noch gleich, hier von Before Sunrise und so weiter, Ethan Hawke, die waren ja quasi befreundet, wenn ich das richtig erinnere, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe, egal, auf jeden Fall war der Rest mehr oder weniger im Reagenzglas gezeugt und genetisch perfekt, so, und das ist natürlich ein Druck, unter dem dieses Menschenbild des Advanced Humans irgendwie steht, ne, also ohne Genmanipulation dieses höhere Level halten zu müssen. Und was ist da mit Ausschlägen nach unten?
Spannend, weil das auch eine andere Facette ist, ne? Weil das im Prinzip, also du hast jetzt gerade versucht, die Genmanipulation, die in Gattaca dazu führt, dass man im Prinzip nicht mehr normal sein darf, ne? Also nicht mehr biologisch sein darf,
ja,
quasi.
Ja.
Hast du hier genutzt, um das Ganze umzudrehen. Vielleicht hat man hier in der Star Trek-Welt mit diesem Advanced Human so einen Druck, dass man sich sogar verändern muss, wenn man irgendwie nicht mithalten kann.
Ja.
Ich fand es ganz spannend. Ich habe mir ein bisschen eingelesen. Es gibt einen Philosophen Philosophen und Biologen an der University of Wisconsin, Chris Hallquist, der viel über Star Trek geschrieben hat. Und der hat hier auch was zu geschrieben. Das finde ich total spannend.
Mhm.
Er hat nämlich kritisiert, dass Star Trek ewig im Schatten von Wrath of Khan steht. Er sagt, kurz gesagt, laut Star Trek wird die menschliche Verbesserung zu nichts Gutem führen. Egoistische Übermenschen glauben, sie könnten die Welt übernehmen oder zumindest ihre Spezies zu ihrem eigenen Besten verraten. Verlust der Individualität und des freien Willens, konstruierte Sklavenrassen. Ausnahmen können existieren, aber sie sind für immer dazu verdammt, Ausnahmen zu bleiben. Das ist die Star Trek-Philosophie. Und er sagt weiter, es lohnt sich zu sehen, was hier vor sich geht. Die AutorInnen sind überzeugt, dass jemand glücklich ist, aber anstatt zu versuchen, irgendwelche Argumente dagegen vorzubringen, zeigen sie nur, dass es fast immer schreckliche Konsequenzen hat. Unabhängig davon, ob diese Konsequenzen notwendig oder sogar besonders wahrscheinlich sind. Offensichtliche Lösungen für die dargestellten Probleme, wie zum Beispiel versuchen wir jetzt mal alles zu replizieren, was mit Bashirs Verbesserungen richtig lief, werden niemals in Betracht gezogen. Genetischer Transhumanismus ist böse, ist die klare Ansicht von Star Trek und es wird nicht diskutiert. Nicht mal hier in dieser Folge, in der wir Bashir haben, den wir als Sympath empfinden, den wir vorher und nachher sehr, sehr feiern. Niemand in der Show hat einen ethischen Einwand gegen das generelle Verbot der Gentechnik. Auch die Familie Bashir akzeptiert das als notwendigen ethischen Kompromiss. Hm? Mhm. Julian und Richard sind beide bereit, sich den Konsequenzen ihrer Entscheidung zu stellen. Mit der größte moralische Debatte, ob Julian für etwas bestraft werden sollte, das außerhalb seiner Kontrolle liegt, die wird ja noch geführt. Aber es wird niemals moralisch überhaupt hinterfragt, ob das absolute Verbot von Gentechnik überhaupt Bestand haben sollte.
Also es gibt ja einmal den Vorschlag, ich weiß gar nicht, vom Vater oder von der Mutter kommt, dass Julian sich durchklagen soll durch alle Instanzen. Das wäre ja der Versuch, dem etwas entgegenzustellen. Aber da knickt ja Julian sofort ein. Er sagt ja sofort, nee, das will ich nicht. Also das ist nicht die Rolle, die ich haben will in dieser
Ja, und
Welt.
Es ging ja auch nur darum, seinen Job zu behalten und nicht, es wurde niemals bezweifelt, dass es ethisch verwerflich ist, genetischen Transhumanismus zu betreiben.
Ja, wobei das wäre ein Fass, was hätte aufgemacht werden müssen in so einem Verfahren. Also da wäre es ja schon auch darum gegangen, ob jemand, der quasi genetisch verändert ist, mehr Mensch oder weniger Mensch oder wie auch immer ist. Also ob der quasi der gecheatet hat oder der gecheatet wurde, es genauso wert ist, auch Mitglied der Sternenflotte sein zu dürfen. Mhm.
Aber was sagst du denn jetzt zu genetischem Transhumanismus?
Ich find's tatsächlich eine schwierige Kiste, weil es so schwer greifbar ist, ne? Und ich habe eben gefragt, warum wir es jetzt besprechen oder nicht später, wenn dann quasi die Familiendiskussion startet, weil ich finde, die Argumente, die Julian vorbringt, die haben schon auch Gewicht. Also, ne, es geht ja dann am Ende darum, um die Frage, ob man einem Kind, das mit 6 oder 7 Jahren oder wie alt es auch immer war, oder wie alt er auch immer war, dass der an einer Lernschwäche offensichtlich leidet oder einfach nicht so schnell ist oder weiß ich nicht, würde die Eltern vielleicht auch einfach nicht zu geduldig, ob man dann hingehen sollte, um zu uns und sagt, so, ja, dann kicken wir dich mal und dann machen wir mal irgendwie, ne, sie haben ja nicht nur das, die offensichtlich die seichte Variante genommen, sondern sie haben ja das große Optimierungsbesteck ausgepackt, so, ne?
Ja, umfassend.
Und dann hat das natürlich auch einfach Folgen für Charakterentwicklung, ne? Also du weißt natürlich nicht, was es für Folgen auf die Persönlichkeit sowieso hat, aber die Folgen aus den Folgen, die sind ja klar, weil er hat sich vielleicht möglicherweise zu einem objektiv funktionierenden und damit glücklicheren und damit besseren Menschen entwickelt, also so, ne? Also zu dem sympathischen, selbstbewussten, smarten, gut aussehenden Begier, den wir mögen, wie du es da eben ja auch gesagt hast, den wir vorher gemocht haben, den wir hinterher auch mögen. Es ist halt die Frage, ob der vielleicht etwas Verschrobene, der vielleicht anders Talentierte, der vielleicht etwas, weiß ich nicht, Schüchternere oder was auch immer dann aus ihm geworden wäre, Begier nicht das gleiche Recht auf Existenz gehabt hat. Und da, finde ich, fängt es an, echt schwierig zu werden. Wenn du jetzt sagst, irgendwie genetische Manipulation kann halt wie der Visor von Geordi sein, ne? Wenn es jetzt halt irgendwie darum geht, ich manipuliere genetisch, um wie wir jetzt irgendwie die Masernimpfung und vielleicht dann perspektivisch die Corona-Impfung und was auch immer alles bekommen, ja. Dass man irgendwie sagt, wir haben hier so ein genetisches Toolkit, damit können wir halt die schlimmsten Krankheiten ausbügeln. Das kann man am Anfang irgendwie, weiß ich nicht, bei der Geburt oder vor der Geburt noch im Mutterleib, was auch immer. Dann
PID?
Genau, dann wäre das immer noch was, wo ich im Jetzt-Zeitpunkt lange drüber diskutieren würde, wo ich dann aber einer Zukunftsgesellschaft möglicherweise zugestehen würde, dass sowas passiert. Aber auch da kommst du halt ganz schnell an Grenzen, an Fragen, was ist Krankheit und was nicht. Also ist es zu verhindern, dass jemand mit einem Down-Syndrom auf die Welt kommt? Menschen, die ein vollständig selbstbestimmtes, glückliches Leben führen können, so, und so weiter und so fort. Also du siehst, ich habe keine einfache Antwort auf diese sehr komplexe Frage.
Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht mir auch nicht darum, dass ich sage, jegliches Leben, was irgendwie nicht der Norm entspricht oder was nicht einer Perfektion entspricht, sollte nicht stattfinden. Darum geht es überhaupt nicht.
Und da wären wir bei Gattaca.
Genau, ich finde nur, dass die Diskussion aufgemacht werden sollte. Und nicht im gesamten Star Trek-Kosmos, zumindest der 90er Jahre, gesagt wird, es geht nicht, Punkt. So, weil das passiert nach Khan. Man sagt, ja, es gab eugenische Kriege und Khan wollte mehrfach irgendwie alles unter sich vereinen. Dementsprechend geht das nicht, Punkt. So. Und damit vergibt man eine ethische Auseinandersetzung, die unfassbar relevant ist und auch noch unfassbar relevant wird, wenn wir immer mehr sehen, wie wir mit Genscheren und was auch immer unsere Fähigkeiten teilweise auch beeinflussen werden können.
Ja, ja, CRISPR-Cas und sowas. Das ist ja jetzt schon wahnsinnig relevant. Du könntest ja jetzt schon, wenn es erlaubt wäre, könntest du ja schon super, super viel machen am Ende. Ne?
Ja. Ich finde nur, dass Star Trek sich hier aus dieser Verantwortung herausstiehlt, diese ethische Diskussion aufzumachen.
Ja, das finde ich
doof.
Du hast schon recht. Es hätte halt eine Folge können werden, wie die Verhandlung von Data. Na, wie heißt die? Data's Dings.
The Measure of a Man.
The Measure of a Drumhead. Dankeschön. Ja? The Measure. Genau, es hätte halt The Measure of Man werden können für genau dieses Thema. Ne? Ist es nicht geworden und damit ist es vielleicht ein bisschen eine vertane Chance. Da hast du völlig recht.
Ja, das werfe ich aber auch nicht dieser Episode allein vor, sondern ich werfe es komplett Star Trek vor, weil es niemals thematisiert wird. Diese Diskussion wird nicht aufgemacht. Und da muss ich fast sagen, ich gucke auf Star Trek Picard. Ne? Mhm. Ich gucke auf Nepenthe. Und eine ähnliche Diskussion wird hier gemacht, indem gesagt wird, ja, wir haben jetzt jegliches Synth-Wesen, jegliche Synth-Technologie haben wir verboten. Und jetzt muss leider unser Sohn sterben. Das ist ein ähnliches Spannungsfeld und da sieht die Entscheidung, die man trifft, wieder ganz anders aus. Man hätte vielleicht das Leben dieses Sohnes von Troy und Riker hätte man retten können, wenn eine bestimmte Technologie zugelassen worden wäre. Und deswegen finde ich, ist die Diskussion, darf ich genetische Veränderungen machen, ist nicht eine Schwarz-Weiß-Diskussion. Und deswegen ist sie spannend und deswegen möchte ich sie gerne führen. Und damit möchte ich nicht sagen, jegliches Leben, was von der Norm von der Norm abweicht, ist nicht lebenswert oder sowas. Das ist natürlich Quatsch, weil es auch der Identität und der Selbstbeschreibung von Menschen nicht entspricht, die nicht der Norm entsprechen. So,
ne? Ja, genau.
Und darüber hat dann auch keiner irgendwie zu urteilen. Es gibt auch nicht den Wert von menschlichem Leben, worüber man urteilen könnte. Das möchte ich überhaupt nicht machen. Ich möchte nur diese ethische Diskussion aufmachen und ich finde, es ist nicht so einfach zu sagen, ja oder nein. Und Star Trek sagt einfach nur, nee, geht nicht. Punkt. Weil Khan. Und das ist auch die Lösung dieser Folge. Der Admiral später, wir kommen dahin, der Admiral sagt, geht nicht, weil Khan.
Ja, ich weiß. Ja. Wobei die, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er schon einigermaßen milde gestimmt war, weil er sich ja auf so eine Art Kompromisse eingelassen hat. Ne? Aber gut, das mag jetzt auch in der persönlichen Geschichte liegen. Also eigentlich, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich hätte konsequenterweise ja Begier seinen Job verlieren müssen. So, ne?
Ja.
Ja, es ist, du hast völlig recht. Das ist ein Thema, was man hätte diskutieren können. Also in der Folge genauso gut wie vielleicht an vielen anderen Stellen und man hat es nicht getan. Und es ist eine total spannende Diskussion. Es ist eine wahnsinnig spannende Diskussion, aber ich glaube, vielleicht auch, weil sie gerade so groß und so spannend ist, ja, und nicht so spannend, weil sie so groß ist, ist es natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung, mit diesem Thema irgendwie umzugehen, weil du musst ja Positionen dazu dann erfinden, so, ne, und dann musst du im Zweifel auch mit einer Haltung möglicherweise rausgehen, also bei Measure of a Man ist die Haltung klar, mit der wir da rangehen und mit der wir da auch wieder rausgehen, ne, hier eine Haltung zu entwickeln, ist, finde ich, eine ganze Spur komplexer, weil du halt keine Schwarz-Weiß-Haltung dazu finden kannst. Ne? Und du kannst halt Argumente abwägen, so wie wir das gerade irgendwie getan haben, weil wenn wir nicht auf der Metaebene unterwegs gewesen sind. Aber klar, das hättest du darstellen können. Das hättest du am Ende darstellen können und du hättest natürlich am Ende auch darstellen können und den Kanismus quasi in eine Argumentation verpacken, das wäre ja vielleicht auch ganz interessant, einfach mal quasi dem da ein bisschen Fleisch ranzubekommen und dem was gegenüberzustellen.
Ja. Star Trek hat ja noch viele Chancen, das einfach mal zu machen. Ich habe mich jetzt natürlich auch ein bisschen reingesteigert darin, das zu kritisieren. Wollte ich aber auch. Mhm. Und wir werden es vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz ein bisschen aufnehmen, aber grundsätzlich halten wir fest, Star Trek darf auch mal von dem Khan-Trauma wegkommen.
Aber da ist natürlich Picard schon auch ein Stück weit eine Chance, ne? Also,
ja, voll.
das könnte ja, das könnte ja das Thema sein in dieser zweiten Staffel. Ja, ne?
Es ist eine Chance, die ich auch einem Writers Room um Michael Chabon traue aufzunehmen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist mehr, ob sie es schaffen, eine Story drumherum zu schreiben. Aber dass sie die intellektuelle Fähigkeit haben, diese Diskussion einfach aufzunehmen und dann einen Beitrag zu leisten, das traue ich ihnen ohne Probleme zu.
Ja. Ja.
So, wir kommen mal in die Story zurück. Ja?
Okay.
Richard und Amsha haben das nämlich leider alles nicht mit Julian offenbart, sondern mit dem MHL. So.
Ja.
Deswegen wissen jetzt Zimmerman und O'Brien, die im Nebenraum waren, Bescheid.
Da möchte ich mal kurz einhaken und zwei Dinge in den Raum werfen. Erstens, fragt man da nicht erstmal seinen Sohn so, sorry, können wir kurz ungestört reden oder ist gerade blöd? Dann wäre das alles nicht passiert, weil sie gehen ja nicht zu ihm ins Privatquartier, sondern sie gehen in die Krankenstation.
Ja.
Zweitens, hätten O'Brien und Zimmerman nicht an irgendeiner Stelle sagen müssen, Leute, wir sind hier, hört mal auf zu reden, anstatt sie 5 Minuten lang einen Monolog halten zu lassen und dann hinterher um die Ecke zu kommen, wenn sie nicht mehr da sind?
Ja, O'Brien entschuldigt sich ja dafür, dass er das nicht gemacht hat und Zimmerman, würde ich jetzt sagen, der wollte das im Prinzip so. Hm. Also das war ein Kollateralschaden, sagen wir so. Er hat das gerne in Kauf genommen, weil es im Endeffekt ihm geholfen hat.
Ja, aber O'Brien hätte doch da irgendwie sagen müssen, so Leute.
Ja, der entschuldigt sich auch. Der sagt ja genau in der nächsten Szene, er beichtet Julian ja erstmal die Situation, er beschreibt es glaubwürdig als Unfall und sagt dann auch, ja, ich hätte da einschreiten sollen, aber irgendwie hat sich so nicht ergeben. Keine Ahnung.
Hat sich halt nicht ergeben, ja.
Die beiden streiten auf jeden Fall heftig und Julian zeigt auf, was nun passiert. Er wird entlassen. Mhm. Denn es ist halt wahr, sagt er. Mhm. Und Julian beschreibt sich selbst als unnatürlich. Und er erzählt Brian die ganze Geschichte, die eigentlich eine reine Erfolgsgeschichte ist, ehrlich gesagt. Vom minder bemittelten Mobbingopfer bis zum körperlichen, geistigen Genius. Und niemand hat das bemerkt, weil, Zitat, es kein Stigma gibt, welches mit dem Erfolg verbunden ist. Mhm. Unfassbar starker Satz, finde ich.
Absolut.
Ja, Julian sieht den nun folgenden Lauf der Dinge als Naturgesetz und er akzeptiert es auch. QED über die Diskussion, die wir eben geführt haben, finde ich.
Ja. Ja, aber gut, ich meine, wenn er so tief verankert ist und das dann ja auch schon dann über Jahrzehnte hinweg, das ist so, weiß ich nicht, wie wenn...
Ist hier nur konsequent, ja.
Ja, genau.
Gehen wir mal ganz kurz in die B-Story. Rom zergeht in Selbstmitleid und Quark ist froh, denn offensichtlich hatte die Romanze mit Prina Dora, Nox, Mutter, kein gutes Ende. Mhm. Und weil Quark sowieso der Meinung ist, dass Frauen nur Ärger bedeuten, will er Rom jetzt dazu bringen, das Ganze zu vergessen und sich einen Holosuite-Porno zu geben.
Es ist geil, dass, ne, hast du dich mal gefragt, also ich habe mich das gefragt in dieser Folge, warum wir Quark all diesen Sexismus eigentlich verzeihen?
Ja, ich habe es mir auch gefragt.
Also ich meine, klar, Zeitgeist ein Stück weit, dass wir das in den 90ern anders gesehen haben als in den 2020ern, so be it. Aber können wir ihm das eigentlich alles durchgehen lassen? Also können wir?
Also erstmal habe ich das Gefühl, dass es thematisiert wird, ne? Wenn seine Mutter plötzlich anfängt, Kleidung zu tragen und sich in Geschäfte einzumischen,
da wird
Quarks Sexismus später thematisiert.
Absolut, das stimmt.
Und ich finde, es ist nicht immer so schlimm wie in dieser Folge. Hm.
Ich meine, klar, ne, er wird ja als Shady gezeichnet und er hat halt diese, ne, und dafür kriegt er ja auch immer wieder eine auf den Deckel, ne, ob es jetzt Kira ist oder sonst irgendwer, ne? Ist mir schon klar, dass das ein Stereotyp ist, was hier bedient wird und was mit dem er halt auch nicht immer durchkommt. So, ne? Aber in der Folge auch gedacht, so, Alter, noch so ein Spruch.
Ey. Ja, aber zum Beispiel gegenüber Dax habe ich es ehrlicherweise weniger sexistisch und mehr ein bisschen aufdringlich charmant in Erinnerung.
Ja, weil er für sie Gefühle hat.
Ja.
Also ernstzunehmende, da ist er ja irgendwie...
Aber Louis Zimmerman sagt auch, er hat ernstzunehmende Gefühle und es ist nicht charmant.
Ja, also ist wahrscheinlich eine Magen.
Ein Stück weit vielleicht charmant, aber vor allen Dingen...
Ja. Auch ein Charakter, der nicht gut wegkommt aus dieser Folge.
Ja. Ja, weg kommt, na gut, sprechen wir gleich drüber. Hm. Die Episode ist übrigens die erste, die Details über Nocks Mutter Prina Dora enthält und es ist auch die letzte. Prina Dora wurde nochmal gedroppt in der Episode Ferengi Love Songs, aber da gibt es auch keine neuen Informationen über sie. Das heißt, es ist die einzige Episode, die Prina Dora wirklich thematisiert. Wenn auch nur kurz. Hm.
Wissen wir also, dass es keine Erfolgsgeschichte ist. Ja, stimmt.
Deswegen gehen wir nochmal wieder zurück in die A-Handlung. Die Bashirs besprechen jetzt die Lage und geraten schnell wieder in Streit. Julian wirft seinem Vater vor, niemals Verantwortung zu übernehmen, was auch seine Jobbiografie zeige. Ich finde, typisch Star Trek, typisch Ronald D. Moore, dieses Gespräch hier wirkt nicht wie das Gespräch aus einer TV-Serie, sondern, wie ich eben schon meinte, eher aus einem Bühnenstück.
Mhm. Jaja.
Also Moore spielt hier wirklich mit seinem Drehbuch und schreibt da dieses hohe Familiendrama hinein mit: Ich bin immer noch dein Vater, Jules, und ich werde dich nicht so mit mir reden lassen. Mhm. Und Bashir antwortet ja dann: Nein, du warst mein Vater, jetzt bist du mein Architekt, der Mann, der einen besseren Sohn entworfen hat, um den Defekten zu ersetzen, den er bekommen hat.
Ja, ja, klar. Ich weiß, was du meinst. Ich habe
das Gefühl, gleich kriegt man einen Mic-Drop irgendwie.
Ja, ja, oder es ist, oder irgendwer fängt an, in Sonetten zu reden oder so. Nein, aber irgendwie, ich finde es ist aber auch irgendwie der Szene angemessen. Irgendwie, also irgendwie, ich mag die Stimmung.
Voll. Ich hab auch gesagt, das ist typisch Star Trek und ich liebe Star Trek. Also ich finde, das ist auch bei starken Star Trek-Episoden gerät man irgendwann in das Gefühl, man schaut ein gut inszeniertes Theaterstück und dann ist es auch, das ist nicht schlecht. Ich finde das gut.
Ja.
Ich mag das. Also das hat man doch auch bei so starken Folgen, die wir schon besprochen haben, wie eben The Measure of a Man oder The Drumhead oder sowas. Das sind doch auch hochgestochene Reden, die man niemals so irgendwie, also.
Nee, natürlich nicht. Ja. Und es sind alles Kammerspiele. Ja.
Und ich möchte tatsächlich jetzt nochmal ein längeres Zitat raushauen, weil ich finde, Amsha hat die stärksten Zeilen der Folge jetzt. Auch wenn ich das im Cold Open ein bisschen anders gesagt habe. Sie sagt: Du weißt es nicht, Julian. Du hast noch nie ein Kind bekommen. Du weißt nicht, wie es ist, seinen Sohn zu beobachten, ihn jeden Tag ein bisschen weiter zurückfallen zu sehen. Du weißt, dass er es versucht, aber etwas hält ihn zurück. Du weißt nicht, wie es ist, jede Nacht wach zu liegen und sich Sorgen zu machen, dass es vielleicht deine Schuld ist. Vielleicht hast du während der Schwangerschaft etwas falsch gemacht, vielleicht warst du nicht vorsichtig genug oder vielleicht stimmt etwas nicht mit dir. Vielleicht hast du einen genetischen Defekt weitergegeben, ohne es zu wissen. Unfassbar stark.
Absolut. Und das ist natürlich das Gegengewicht zu dem, was Julian argumentativ vorbringt. Ne? Und ein absolut valides Gegengewicht, so, ne? Also das sind Gedanken, die genau das gleiche Recht haben, gedacht zu werden, wie die Julian hat. Ja. Und mittendrin wären wir in einer wirklich
machen.
Ja, genau. Und mittendrin wären wir in einer super spannenden Diskussion, so, ne?
Ja. Und da fand ich toll, was uns Blair Rioda auf Twitter geschrieben hatte, warum er diese Folge so wichtig findet. Er sagt, das ist für mich die wichtigste Star Trek-Folge überhaupt. Und er schreibt da: Sie ist wichtig für mich, weil mein Sohn schwerbehindert ist, unter anderem eine geistige Behinderung hat, aus genetischen Gründen. Mhm. Wenn ich mal wieder in ein Loch stecke, baut mich diese Folge wieder auf, um alles versuchen, mit Therapien meinem Sohn zu helfen.
Hm. Ja, es ist völlig nachvollziehbar und berechtigt, ne, die Gedanken, die sie hat.
Ja. So, ja. Und sehr ergreifend, dass natürlich Star Trek hier auf der einen Seite so ein Thema thematisiert, sodass man dann eben es im persönlichen Leben anwenden kann. Mhm. Und ich finde, das ist hier so die Anspielung darauf, dass man auch sagen kann, es gibt die Perspektive und es ist zum Beispiel die Perspektive von liebenden und sich vielleicht Vorwürfe machenden Eltern. Es gibt die Perspektive, dass eben genetischer Transhumanismus vielleicht nicht hundertprozentig zu verurteilen ist. Immer. Man kann das Bigger Picture anschauen, dann wird es schwierig. Man muss diese Diskussion führen. Mhm. Aber ich würde mich nicht frei davon machen, das sage ich, obwohl ich Theologie studiert habe, ich würde mich nicht frei davon machen, mir dieselben Fragen zu stellen, wenn ich zum Beispiel durch Präimplantationsdiagnostik herausfinde, dass mein Kind eine genetische Krankheit hat und es gäbe die Möglichkeit, das zu verändern, dass ich es nicht auch machen würde?
Es ist eine wahnsinnige und riesige Diskussion und
voll.
Vor allen Dingen, wenn du dich dann diesen Entscheidungen gegenüber siehst, ne, die du ja dann quasi zwangsläufig auf dich zurollen, wenn du ein Kind auf diese Welt bringen wirst. Es ist mega, mega komplex. Und auch diese Entscheidung war wahrscheinlich eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben bis hierhin. So, ne? Aber Punkt. Also das ist wieder eine Diskussion, die am Ende hier nicht geführt wird. Ich finde, wir haben hier zwei, und mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, bis du mir das gesagt hast, ne? Wir haben hier zwei wahnsinnig starke Argumente auf dem Tisch liegen, aber sie werden nicht weiter benutzt. So, ne? Also das, nee. Also sie haben keine Bedeutung für die weitere Handlung.
Nee.
Aber immerhin liegen sie Gefühl, da.
Ja, sie liegen da, genau. Und ich habe hab das Gefühl, Ronald D. Moore ist in der Lage, das zu schreiben. Und er hat hier auch diese Argumente auf den Tisch gelegt. Aber vielleicht war es dann der Zeitdruck, der ihn dazu gebracht hat, das nicht mehr ausdiskutieren zu können. Mhm. Du hättest ja auch die gesamte Behandlung einfach weglassen können oder eine andere Episode schreiben. Und dann hättest du halt hier eine große angelegte ethische Diskussion gehabt.
Ja.
Hat er nicht gemacht. Vielleicht auch aus Zeitdruck. Schade, dass das nicht gemacht hat.
Hm. Ja, vielleicht war da auch so ein bisschen die Angst davor, dass es zu hart wird.
Ja, auch das kann ich verstehen. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass mir die Aussagen, die ich hier treffe, irgendwie auf die Füße fallen könnten. Ne? Hm. Das macht sie nicht, meiner Meinung nach, nicht weniger legitim. Deswegen würde ich sie trotzdem aussprechen. So. Hm. Ne? Aber vor allen Dingen, weil ich ja sage, es gibt für mich keine, also ich habe zumindest noch keine klare Antwort. Und ich würde einfach nur gerne die Diskussion sehen.
Ja, voll.
Und ich finde, die Diskussion hat soweit ihre Berechtigung, dass man sie auch führen darf, ohne da direkt, keine Ahnung, als Eugeniker oder als Nazi beschimpft zu werden. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen da als Angst umherschwirrt. Hm?
Maybe. Entweder das oder halt wirklich die Frage, ob man am Ende irgendeine Art von Haltung entwickeln muss. Weil deine Charaktere ja in der Diskussion eine Haltung entwickeln.
Ja.
Und vielleicht ist das am Ende irgendwie auch was Autorinnen abgeschreckt hat, da irgendwann mal was Tieferes zuzuschreiben. Weil du diese Haltungen ja auch irgendwie keine Ahnung, du entscheidest dich ja dann am Ende, je nachdem, wie dieser Konflikt endet, dass sich eine Haltung durchsetzt oder nicht, oder du lässt halt Kahn sich wieder durchsetzen. Aber dann, ja gut, also das wäre dann der easy way out und
den wählt Star Trek sehr, sehr häufig an dieser Stelle.
Ja, genau, aber den wählt Star Trek ja jetzt auch in dieser Episode ohne Diskussion. Du könntest diesen easy way out natürlich am Ende auch wählen nach einer Diskussion. Dass du sagst irgendwie, okay, wir haben die Argumente jetzt mal ausgetauscht, aber am Ende kommt der Hammer und wir entziehen uns der Verantwortung, da irgendeine Haltung haben zu müssen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Problem einfach ist, ne? Das sich zu trauen, da eine Haltung zu entwickeln.
Ja, Star Trek hat ja eine Haltung. Also
Star Trek
hat ja eine ganz klare Haltung an dieser Stelle. Sie sagen, es gab die eugenischen Kriege und das ist ein Totschlagargument, deswegen ist es völlig klar, es geht nicht.
Aber es könnte ja auch einfach nur der easy way out sein, um sich vor dieser Diskussion zu drücken, seit Khan.
Ja.
Es ist natürlich die Frage, warum hat man die Story geschrieben in the first place, so, ne?
Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr euch positioniert, beziehungsweise wie ihr euch zumindest um die Relevanz dieser Diskussion positioniert. Ihr müsst euch gar nicht positionieren, pro oder kontra genetischer Transhumanismus. Nee,
natürlich nicht. Die Diskussion, die können und wollen wir ja auch gar nicht, also klar können wir die führen, aber ne, das ist ja nicht unser Job hier. So, ne? Also darum geht's ja genau. Nicht.
Aber ich finde es spannend, ob ihr diese Diskussion hättet spannend gefunden oder ihr das grundsätzlich gut findet, dass Star Trek das vermeidet, diese Diskussion zu führen und sagt, ja, aber Khan, aber eugenische Kriege, Punkt. Wir kommen jetzt zu der Szene, in der Aber Khan gesagt wird. Also Bashir kündigt noch an, am nächsten Tag Cisco zu berichten und zu kündigen und die Station leise zu verlassen. Mhm. Er kommt dann aber am nächsten Tag in Ciscos Büro. Seine Eltern sind schon da. Außerdem ist ein Admiral per Holokommunikation zugeschaltet. Ist mir kurz aufgefallen.
Holokommunikation? Hä?
Habe ich übrigens auch gedacht. Spannend, an der Stelle, ne? Ja.
Witzig, ja.
Ist kaum mal vorgekommen. Ich glaube, bis Nemesis nicht mehr nach dieser Nummer hier. In Discovery ist es natürlich gang und gäbe und wird ständig kritisiert, dass es gang und gäbe ist. Aber hier wird Holokommunikation auch völlig natürlich integriert.
Ja, ohne dass es jemand ankündigt. Und, ja, genau.
Ja.
Na, ist natürlich 100 Jahre später, ne? Aber naja, mein Gott.
Ja, 110 sogar.
Jetzt wird man nicht spitzfindig.
Richard hat der Sternenflottenjustiz auf jeden Fall einen Deal angeboten. Er geht ins Gefängnis für 2 Jahre. Dafür darf Julian weiterhin Offizier der Sternflotte sein. Und Julian findet das natürlich erstmal schwierig und findet auch die 2 Jahre überzogen. Und Admiral Bennett begründet die Gefängnisstrafe wegen Khan. Das Föderationstrauma.
Ja.
Bennett sagt da übrigens, vor 200 Jahren war das mit Khan. Das war ein Fehler von Ronald D. Moore, hat er nachher zugegeben. Er hat das 200 Jahre in das Drehbuch geschrieben, aber die Eugenischen Kriege waren zu Khans Zeiten schon 200 Jahre her. Und das hat er im Hinterkopf. Und das Problem ist natürlich, dass die Timeline von also Khans Zeit schon wieder 100 Jahre zurückliegt.
Ja.
Das hat er dann einfach falsch ins Drehbuch geschrieben.
Upsi. Dass sowas nicht nochmal jemand nachcheckt. Ah, egal.
Ja, gut, aber wer denn? Ronald D. Moore wäre dafür verantwortlich gewesen.
Ja.
Die hatten alle kein Internet, die hatten Memory Alpha nicht. Der Admiral heißt übrigens Bennett, weil der Autor von Zorn des Khan Half Bennett heißt.
Ach was.
Also es ist auch hier eine Anspielung.
Mhm. Khanismus.
Ja, im Endeffekt ist alles gelöst. Bashir verabschiedet sich am Andor-Kring von seinen Eltern und verspricht, seinen Vater im Gefängnis zu besuchen. Kurz danach kommen Lita und Zimmerman da an, hören ein lautes Geräusch, Rom kommt, wait, schreiend an, nimmt seinen Mut zusammen und hält Lita auf. Er gesteht ihr seine Liebe, sie ihm seine, und Zimmerman muss alleine los.
Was ihn aber nicht weiter stört, weil nämlich die nächste Frau in knapper Kleidung seine Aufmerksamkeit erregt.
Ja, genau. Offensichtlich eine Cardassianerin, glaube ich, ne? Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, denn die letzte Szene war improvisiert.
Ach echt?
Ja, Chase Masterson hat sich da auf einer Con mal daran erinnert, also die Lita-Darstellerin.
Ja.
Und sie sagt, ja, war gut für Lita und Rome, aber nicht so gut für den armen Bob Picardo, weil Bob Picardo ohne das Mädchen zurückblieb und nicht nur das, er niemanden hatte, mit dem er im Shuttle fahren konnte. Aber nicht nur das, sie hatten ihm keine letzte Line geschrieben, sagt Masterson. Also, was wird er tun? Dort in den Sonnenuntergang abblenden. Lass uns einfach die Szene nehmen. Nein, so ist nicht Robert Picardo. Die Einstellung war, die er in der allerersten Einstellung verwendet hat, die sie gedreht hatten. Und Masterson erinnert sich daran, das hielt sie für sehr, sehr viel lustiger. Es wurde aber dann nachher noch verändert. Er ist der Frau im Shuttle gefolgt und sagt ihr, entschuldigen Sie, Miss, haben Sie von meiner Arbeit in Star Trek Voyager gehört?
Ja. Schade.
Das wollten sie dann nicht drin lassen und haben stattdessen dann das Kamasutra eingebaut.
Ja, von mir aus.
Ja, Ende gut, alles gut. O'Brien und Bashir spielen wieder Darts im Quark. Darts im Quark. O'Brien bemerkt, dass er eigentlich nicht verlieren dürfte, weil bei Bashir auch die Hand-Augen-Koordination verbessert wurde. Und Bashir gibt zu, dass er ihn gewinnen lassen hat und wirft 3 Pfeile ins Bullseye. Von nun an muss Bashir also von weiter hinten spielen.
Schwierig.
Was?
Schwierig, weil es irgendwie liegt da so ein bisschen Betrug in der Luft, finde ich. Ein Hintergehen in der Freundschaft. Ich finde es, dass Miles das da ziemlich gut wegsteckt, aber ja, so ein bisschen, weiß nicht.
Ja.
Ich hätte an Miles Stelle gesagt, dann lassen wir das halt mit dem. Also macht ja keinen Sinn.
Aber dafür ist Miles ein zu netter Typ.
Maybe.
Ursprünglich war die Episode übrigens ganz anders geplant. In der ursprünglichen Geschichte findet O'Brien heraus, dass es Probleme mit dem MHL gibt. Und diese Probleme mit dem MAL sind absichtlich von Zimmerman verursacht worden, weil er nicht möchte, dass es das MAN ersetzt. Ne? Okay. Wegen seines Egos. Mhm. Bashir informiert O'Brien dann darüber, dass Zimmerman plant, sein gentechnisches Geheimnis preiszugeben. Und O'Brien geht zu Zimmerman und sagt ihm, dass wenn er Bashir entlarvt, O'Brien ihn entlarvt und seine absichtlichen Fehler mit dem MHL aufgedeckt werden.
Ach was.
Mhm. Kompromiss, keines der Geheimnisse wird enthüllt. Der Grund, warum diese Geschichte im Endeffekt geändert wurde, war Siddiq. Mhm. Denn Alexander Siddiq hat, beziehungsweise Siddiq El-Fadil, wie er sich ja, glaube ich, heutzutage eher nennt, hat gesagt, wenn ich jetzt schon diesen Charakter mit dieser Genveränderung spielen muss und es vorher nicht wusste, dass ich ihn spielen soll, möchte er den nicht als Charakter spielen, der ein Geheimnis hat, von dem nur er, O'Brien und das Publikum wussten. Hm. Sondern dann soll es auch alle wissen. Und davon hat er Ronald D. Moore überzeugen können.
Interessant. Hm.
Ich finde es immer wieder spannend, wie bei, gerade bei DS9, doch die Charaktere immer Einfluss auf, also die Schauspieler immer Einfluss auf ihre Charaktere genommen haben. Ne? Das haben wir schon so oft gehört.
Und das ist ja ein ganz schön starker Einfluss dann am Ende gewesen, weil das sind ja, also das hat ja die Story dann quasi, hat ja echt ein anderes Ende gegeben, mehr oder weniger.
Ja, vor allen Dingen hat es ihm das Ende gegeben, dass jetzt eben alle von Julians Verbesserung wissen. Hm. Und das finde ich ehrlich gesagt auch den besseren Move, weil man damit besser hätte spielen können, man hat es aber leider auch nicht so richtig gemacht.
Nee, eigentlich schade.
Das ist ein Thema, was eher ein bisschen unter die ja.
Es wird nie wieder, meines Wissens nach, nie wieder thematisiert, oder?
Doch, es wird noch ein paar Mal thematisiert, aber es wird nicht mehr groß viel draus gemacht irgendwie. Hm. Also es wird schon thematisiert, dass er besondere Fähigkeiten hat. Deswegen wird er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch von Sektion 31 angeworben und sowas. Aber tatsächlich wird es, ja, es wird nicht problematisiert. Hm. Hm. Ja, aber vielleicht wollte man auch da wieder die Diskussion sich ersparen.
Ja. Ja, kann man sagen, schade. Kann man auf deiner Seite sagen, schön, dass wir zumindest so weit gekommen sind, wie die Episode uns hat kommen lassen.
Ja, das finde ich, kann man ohne Einschränkung sagen. Hm. Und ich finde es natürlich weiter, also es ist einfach auch ein traumhafte Eigenschaft von Star Trek, dass sie uns über diese Dinge nachdenken lässt, weil sie halt diese Themen anpackt. Dass sie im Endeffekt die Diskussion nicht führen, ist schade, können wir kritisieren, haben wir auch kritisiert, aber das schmälert ja nicht die Eigenschaft von Star Trek, dass sie uns dazu triggert, hier jetzt 3 Stunden über dieses Thema zu reden. Nicht ganz.
Nicht ganz, also nicht mal anders. Ja. ja, und das habe ich tatsächlich auch irgendwie gedacht, nachdem wir ja schon wieder viel Meta bei The Inner Light auch philosophiert haben, ne? Also auch dann über so Fragen wie, ist es eigentlich okay, solche Techniken anzuwenden zur Kulturhaltung oder wie auch immer, ne, wie sie in The Inner Light gezeigt worden sind. Und da, ne, war es ja irgendwie schon. Und dann guckst du halt irgendwie ein paar Tage später die nächste random Star Trek-Folge und findest dich halt wieder in einer Riesendiskussion irgendwie wieder. Und klar, es gibt auch die vielen kleinen oder nicht kleinen Folgen, die halt so durchgehen, wo halt eine Geschichte erzählt wird und dann wird halt die Geschichte erzählt. Aber es gibt doch erstaunlich viele Folgen, die eine Metaebene haben, die eine Geschichte erzählen, die irgendeine Bedeutung hat und über die du nachdenken kannst, die ein Thema anspricht, was es wert ist, angesprochen zu werden. Und das ist, finde ich, echt nice. Das war auch so eine Erkenntnis irgendwie, mit der ich aus dieser Folge rausgegangen bin und die mich mit einem warmen Gefühl hinterlassen hat, auf jeden Fall.
Ja, und da bin ich wirklich gespannt, auf was wir als nächstes stoßen. Ne? Weil ich finde, das ist ja immer weiter unser Star Trek-Lernprozess, den wir hier durchspielen, ne? Bei dem wir immer wieder neue Facetten von Star Trek kennenlernen und immer neue Diskussionen führen können, gerade anhand dieser Lieblingsfolgen, aber auch eben anhand des neuen Star Treks.
Oder gerade durch, ne? was ich gerade sagen wollte oder gedacht habe, während du das sagst, ne? Also gerade durch das neue Star Trek und die Diskussionen, die wir da ja jetzt zuhauf auch geführt haben, über verschiedenste auch Metaebenen, ne? Ich finde, die lassen einen auch nochmal das, was Star Trek früher geleistet hat oder wie Star Trek früher gearbeitet hat, nochmal irgendwie in einem neuen Kontext, in einem neuen Licht sehen,
ja.
Und auch wieder mit einer größeren Gemeinsamkeit dann am Ende irgendwie. Also ja. Ich finde, die Verbindung wird auch wieder viel, viel spürbarer. Also insofern ist das auch gar nicht so doof, dass wir als das Discovery Panel, was das neue Star Trek discovered, auch immer wieder Ausflüge in das alte Star Trek macht, weil mich das total bereichert, da mit der neuen Perspektive auch nochmal mit dir drüber zu sprechen, über das, was die da damals schon so gemacht haben.
Voll. Wir hätten natürlich über noch viel mehr sprechen können. Ne? Wir hätten noch über Repräsentation sprechen können, was ja auch ein wichtiges Thema dieser Folge ist. Ne? Repräsentation von Leuten, die es eigentlich nicht geben darf, ne? In einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Ne?
Ja.
Und auch das ist ein Thema dieser Folge, aber das haben wir jetzt überhaupt nicht mehr angeschnitten, weil es schon so viele Themen gab irgendwie.
Ja.
Dementsprechend, ach, ich freue mich darauf, weitere Lieblingsfolgen zu besprechen und weiter irgendwie im Star Trek-Kosmos zu wildern und davon gestartet, neue Diskussionen zu starten.
Dann vielleicht noch irgendwie jeder zwei Fazitsätze, also wir haben ja eigentlich schon gefazitet, ne? Aber sollen wir noch irgendwie einmal einen zusammenfassenden Satz?
Können wir gerne machen, fang an.
Also ich habe diese Folge gerne geguckt, weil, also hast du übrigens mitbekommen, dass Dieter Bohlen rausgeflogen ist aus DSDS und Supertalent?
Ja.
Das nur nebenher.
Machst du es?
Ja. Ich bin die neue Hoffnung von RTL. Ich kann nämlich nicht so schön Scheiße sagen, ich kann es gar nicht sagen. Scheiße, niemand hat so eine Stimme außer ihm. Egal, also. Ich habe die Folge gerne geguckt, weil sie, wie wir gerade schon angesprochen haben, Dinge anspricht, die wichtig sind, die Diskussionen weiterführen können, auch wenn sie vielleicht an der Stelle nicht geführt worden. Finde ich es gut, dass sie Argumente auf den Tisch legt. Ich habe die Folge gerne geguckt, weil ich auch einfach Dr. Begier den Charakter gerne mag, auch wenn ich ein bisschen schockiert darüber gewesen bin, also jetzt nicht bei der Folge, aber damals meine ich mich grob erinnern zu können, dass sie quasi das mit meinem Charakter machen. Mittlerweile denke ich irgendwie, es ist eigentlich auch, es macht ihn menschlicher irgendwie, auch wenn es ihn unmenschlicher macht zeitgleich, aber du weißt vielleicht, was ich meine.
Ja klar, wenn es in Star Trek als Defizit thematisiert wird, dann macht sie menschlicher.
Ja, auch wenn es, wie gesagt, hinterher irgendwie keine weitere Bedeutung mehr hat. Was ich überhaupt nicht so richtig geil fand, war die B-Story, aber ich glaube, das haben wir auch zu Genüge durchgekaut. Fand ich ziemlich schwach. Was ich zu großen Teilen auch schwach fand, war der Auftritt von Robert Picardo, also nicht der Auftritt, sondern die Doc Zimmerman-Figur, aber das war zu großen Teilen, glaube ich, auch so angelegt. Deswegen ist schwach falsch, aber das war irgendwie, ist halt keine geile Figur. Aber das soll sie im Zweifel auch nicht sein. Nichtsdestotrotz, war das irgendwie. Es ist eine Folge, wo ich irgendwie mit echt einem guten Gefühl rausgegangen bin, weil ich gedacht habe, das ist schon irgendwie cool, was Star Trek so liefert. Auch wenn es jetzt halt keine der größten, brillantesten, knalligsten Episoden war. Aber das müssen sie ja, es war The Inner Light jetzt auch nicht. Ne?
Was?
Das war The Inner Light auch nicht.
Ja, okay, knallig im Sinne von Action und sowas, ja. Ne? Aber das ist ja auch nicht Star Treks erste Stärke irgendwie. Nee, ich fand's auch überraschend gut. Ich hatte die Folge nicht so gut in Erinnerung. Vor allen Dingen hatte ich diese R-Story nicht so gut in Erinnerung. Ich fand die Darsteller ganz hervorragend, muss ich an dieser Stelle mal sagen.
Ja, das stimmt.
Auch die Darstellerin, jetzt habe ich ihren Namen leider weggemacht, weil ich mein Dokument aus irgendeinem Grund gerade eben geschlossen habe.
Aber beide Elterndarsteller genau. Sind, finde ich, super.
Der Name war leider nicht so einfach, dass ich mir einfach merken konnte für unseren Kulturraum. Aber die fand ich ganz, ganz hervorragend. Hm. Und dafür, dass es der einzige Schauspielauftritt war, noch ein Stück hervorragender. Genau. Und auch den Schnitt fand ich zum Beispiel gut. Also ich fand diese Montage mit den Interviews, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hm. Das war irgendwie mit einer David Livingston kann es halt irgendwie. Mhm. Eine sehr routinierte Regie mit ein paar Kniffs. Schöne Story. Die B-Handlung hätte man sich sparen können. Da hätte man irgendwie die A-Handlung ein bisschen mehr ausbauen können. Auf der anderen Seite hat es natürlich starke Auswirkungen, diese B-Handlung, ne, weil Rom und Lita eben auch zusammen bleiben bis zum Ende von DS9. Ich fand's super. Also vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe den Namen auch vergessen von derjenigen, die uns die Folge vorgeschlagen hatte.
Aizun.
Dass du aber da irgendwo stehst.
Genau. Aizun.
Aizun. Ja, vielen Dank, Aizun, dass wir diese Folge auf deinen Auftrag hin quasi besprechen konnten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns an köstlichen Süßigkeiten denn präsentieren.
Aber nichts weniger als das erwarten wir jetzt, ist klar. Ne? Wir haben geliefert, natürlich. Jetzt musst du liefern. It's your turn. So.
Für jede Minute eine Süßigkeit.
Dann würde ich gerne noch mal kurz eine Metaebene aufmachen an der Stelle. Was ich auch noch, wir haben es eben gesagt, aber was ich, wenn wir hier gerade noch am Fazit waren, auch gerne noch mal unterstreichen würde, finde ich echt cool, dass es hier, du hast es eben so schön rausgearbeitet, dass es hier nicht perfekte Persönlichkeiten gibt, die gezeigt werden in dieser doch so perfekten Star Trek-Welt, die ja gar nicht so perfekt ist in DS9, aber ja. Finde ich aber auf jeden Fall auch ein Pro auf der Pro-Seite dieser Folge.
Ira Steven Behrig.
Ja. So, damit ist alles klar. Also, du weißt, was du zu tun hast. Wir wissen, was wir hier zu tun haben.
Wir brauchen noch einen Call of Action.
Ach so.
Also Leute, geht doch mal auf alle möglichen Kanäle, die euch gleich präsentiert werden und sprecht mit uns über die Themen, die wir aufgebraucht
haben.
Oder erzählt uns einfach, was ihr gestern zum Abendessen hattet.
Ja, alles, was er sagt.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Yo.
Absolut richtig.
Dann würde ich sagen, der nächste Call for Action, den haben wir noch nicht, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir weitermachen. Deswegen verfolgt die sozialmedialen Kanäle. Aber ich glaube, es ist einigermaßen safe zu sagen, dass ihr ohne Hausaufgabe durch die nächste Woche kommt.
Das glaube ich auch. Und danach schauen wir dann mal. Wir haben ja auch immer noch so ein Badmiral, der eigentlich mal was sagen könnte. Mal schauen.
Wer weiß. Was da noch an Überraschungen kommen mag oder auch nicht, wir werden sehen.
So, sozialmediale Kanäle sind Stichwort, haltet sie im Auge. Es wird viele tolle Neuigkeiten auf diesen sozialmedialen Kanälen geben und auch nächste Woche eine tolle Episode. Und ich freue mich darauf, lieber Sebastian, vielen Dank für die Besprechung.
Ich danke dir.
Und eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.